Hallöchen und willkommen zurück im Himmel bei den Engeln.
Bei ganz besonderen Engeln. Denn wir sprechen heute über ein schon sehr lange geplantes Thema, Victoria's Secret oder Victorias schmutziges Geheimnis. Mhm. Eins vorweg, es ist ein sehr intensives Thema, deshalb hier schon mal vorweg Inhaltswarnungen. In dieser Folge werden wir Bodyshaming thematisieren und auch sexualisierte Gewalt. Mhm. Deshalb, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, vielleicht schreibe ich einfach in die Folgenbeschreibung die Timestamps und dann könnt ihr da reinschauen und gucken, ja, ab wo es vielleicht ein bisschen problematisch für euch werden könnte.
Sehr gerne. Ich höre dann auch weg. Ich habe mir schon einen Emotional Support Teller bereitgestellt für Lebkuchen und Schokolade.
Ja, Victoria's Secret ist wirklich ein intensives Thema. Und ich muss auch sagen, die Recherche war ganz seltsam, weil einerseits gibt es sehr viele sehr üble Aspekte. Andererseits, Victoria's Secret war ein großer Teil meiner Jugend und der damaligen Popkultur. Und vieles vergisst man ja hinterher. Aber die Recherche hat ganz viele Erinnerungen wieder wachgerufen. Mhm. Und das hatte dann irgendwie auch so einen ganz komischen, nostalgischen Ton irgendwie. Aber naja. Ich möchte vorweg auch noch kurz was über meine Quellen sagen. Ich hatte sehr viele Quellen, die toll waren, vor allem einige New York Times Artikel, die meine Recherchearbeit immens vereinfacht haben. Es gab aber zwei Quellen, die ich in der Folge öfter erwähnen werde, deshalb möchte ich sie gleich zu Beginn vorstellen. Es gibt eine Hulu-Dokumentation namens Angels and Demons, in der viele ehemalige Victoria's Secret Angestellte und Models und Journalisten über die Marke und ihre dunklen Seiten sprechen. Sehr empfehlenswert. Leider ist die Doku in Deutschland, soweit ich weiß, nur auf Paramount Plus zu sehen, bisher zumindest. Außerdem gibt es einen Podcast, auf den ich hier und da Bezug nehmen werde. Dieser kommt von zwei Journalistinnen und heißt Fallen Angel. Und darin kommen ebenfalls einige Models, Journalistinnen, Ärztinnen und noch ganz viele weitere Menschen zu Wort. Auch sehr empfehlenswert. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, es ist eine sehr lange Folge. Starten wir gleich mal rein. Alles begann 1977. In diesem Jahr hatte ein Mann namens Roy Raymond die Idee, einen Unterwäscheladen zu eröffnen, in dem Männer sich wohlfühlen. Er hatte nämlich zuvor unschöne Shopping-Erlebnisse gemacht, als er Unterwäsche für seine Frau kaufen wollte. Und da ist er eben auf die Geschäftsidee gekommen, hey, warum erstelle ich nicht einen Unterwäscheladen für Männer, die gerne für ihre Frauen shoppen gehen würden oder für andere Frauen, die nicht ihre Frau sind. Und für diese Folge dachte ich mir, weil die Folge so lang geht und ihr mich die ganze Zeit reden hört, habe ich alle meine Zitate an Magda übergeben, damit ihr auch ab und zu Magdas Stimme hört. Und hier kommt auch schon mal das erste Zitat von Roy Raymond über seine Erfahrungen damals.
Yes. Soll ich versuchen, seine Stimme so ein bisschen aufzusetzen? Achtung, Schauspiel Magda an. Als ich versuchte, Unterwäsche für meine Frau zu kaufen, sah ich Regale mit Frottee-Bademänteln und hässlichen Nylon-Nachthemden mit Blumenmustern. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Verkäuferinnen im Kaufhaus mich für einen unwillkommenen Eindringling hielten.
Ja, das klingt natürlich gar nicht schön. Und er dachte sich halt eben, ja, so geht's wahrscheinlich auch anderen Männern. Mhm. Und er lieh sich dann $40.000 von seinen Verwandten und $40.000 von der Bank und eröffnete gemeinsam mit seiner Frau Gay den ersten Victoria's Secret Store in Palo Alto, Kalifornien. Und seine Frau möchte ich hier wirklich kurz erwähnen, weil die wird oft vergessen, aber sie war wirklich ein großer Bestandteil und ein großer Faktor in der Eröffnung von Victoria's Secret. Der Name des Stores bezieht sich auf Queen Victoria und das viktorianische Zeitalter, als die Kleider noch raffiniert und kultiviert waren, während das Geheimnis in Anführungszeichen sich darunter verbarg. Und um eben diese Idee, diesen Vibe zu vermitteln, nannte er eben den Laden Victoria's Secret. Er eröffnete in den folgenden Jahren noch weitere Stores und erstellte auch einen Katalog. Und seine Idee war wirklich gut, denn damals gab es eigentlich keine wirklichen Anlaufstellen für schöne, sexy Unterwäsche. Also es gab Unterwäsche im Kaufhaus, die sah aber eben auch aus wie Unterwäsche aus dem Kaufhaus. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man halt doch mal für spezielle Gelegenheiten wie, keine Ahnung, deine Flitterwochen oder so, ein bisschen was Aufregenderes gebraucht hat, gab es eben Fredericks of Hollywood. Doch in dem Laden war man auch schnell in einer etwas verruchteren Ecke. Und das wollte eben auch nicht jeder haben. Und deshalb war seine Idee eigentlich ziemlich gut. Und diese Idee funktionierte auch einigermaßen. Aber der richtige Erfolg für Victoria's Secret kam erst, als ein ganz bestimmter Mann auf der Bildfläche erschien. Anfang der 80er entdeckte ein Mann namens Leslie Wexner während einer Geschäftsreise Victoria's Secret. Dieser Mann, also Leslie Wexner, ist für die Geschichte Victoria's Secrets und unsere heutige Geschichte sehr, sehr wichtig. Deshalb hier ein paar Sätze über ihn. Leslie Wexner wurde 1937 in Dayton, Ohio geboren und irgendwann zog seine Familie nach Columbus, Ohio und eröffnete ein kleines Kleidungsgeschäft namens Leslie's, also benannt nach ihm, was ich ganz süß finde. Nach der Schule begann Leslie Jura zu studieren, allerdings hörte er bald auf und stieg in das Geschäft seiner Eltern ein. Das lief nicht ganz so toll, weil sein Vater nicht auf die geschäftlichen Ratschläge seines Sohnes hören wollte. Und schließlich ließ sich Les Wexner 1963 $5,000 von seiner Tante und gründete sein eigenes Unternehmen, The Limited. Und dort verkaufte er Kleidung und The Limited war abgeleitet von dem limitierten Sortiment, das es damals gab. Heute heißt es übrigens nicht mehr The Limited, sondern L Brands. Ein Jahr später schlossen seine Eltern ihr Geschäft und stiegen in sein Geschäft ein. Und vor allem seine Mutter Bella nahm eine sehr wichtige Rolle im Unternehmen ein. Und man muss sagen, also Les Wexner hat wirklich wahnsinniges Gespür für Business. Der Erfolg kam sehr schnell. Also schon 76 hatte The Limited 100 Stores in Amerika und es wuchs immer weiter und weiter. Im Laufe der Zeit kaufte er einige Marken auf wie Lane Bryant, Abercrombie und Fitch und Anfang der 80er Victoria's Secret, wie wir gleich erfahren werden. Und wenn ihr euch den Podcast anhört oder die Doku anschaut, erfahrt ihr auch noch viel, viel mehr über ihn und wie sein Geschäft so unfassbar erfolgreich geworden ist. Ich habe einiges dazu gelesen, aber hätte ich das hier alles noch mit aufgenommen, wirklich, wir würden morgen hier sitzen, weil die Folge wird wirklich lang.
Ein teiliger Podcast über Victoria's Secret.
Ja, was man ruhig machen könnte, weil es ist sehr interessant. Mhm. Heute ist Les Wexner auf jeden Fall mit seinem Vermögen von $6 Milliarden der reichste Mann Ohios und einer der reichsten Männer Amerikas. Und dieser heute so reiche Mann entdeckte Anfang der 80er eben Victoria's Secret und er sagte über seinen ersten Eindruck folgendes. Zitat.
Es war ein kleiner Laden und er war im viktorianischen Stil. Nicht im englischen viktorianischen Stil, sondern im viktorianischen Bordellstil mit roten Samtsofas. Es gab keine erotischen Dessous, aber sehr sexy Dessous und so etwas hatte ich in den USA noch nicht gesehen.
Ja, und dieser Eindruck, also eben genau das, das hat er vorher noch nicht gesehen und er war wirklich beeindruckt davon. Und ich habe ein Interview von ihm gehört, da erzählt er das, wie er das damals entdeckt hat und sofort gewusst hat, den Laden will ich haben. Das will ich übernehmen. Aber Roy Raymond wollte nicht verkaufen. Und erst fast ein Jahr später, als es wirtschaftlich wirklich bergab ging mit Victoria's Secret, verkaufte er dann schließlich an Wexner. Und Wexner hatte keine Ahnung von Unterwäsche und hatte jetzt auch noch nicht sofort den Masterplan, was er mit dem Unternehmen machen wollte, aber er sah Potenzial. Zitat.
Victoria's Secret machte kein Geld, aber ich sah Potenzial in den Bestandteilen. Was wäre, wenn wir es anders mitteln würden? Die meisten Frauen, die ich kannte, trugen die meiste Zeit Unterwäsche und die meisten Frauen, die ich kannte, würden meiner Meinung nach lieber die meiste Zeit Lingerie tragen. Aber es gab keine Lingerie-Geschäfte. Ich dachte, wenn wir Preispunkte und Produkte entwickeln könnten, die eine breitere Kundenbasis ansprechen, könnte es etwas Großes werden.
Ja, also ich sag ja, der Mann hat wirklich einen guten Riecher für Geschäfte. Mhm. Und man muss sagen, Les Wexners Idee von Victoria's Secret hätte gar nicht sich noch mehr von Roy's unterscheiden können. Das war ein komplett anderer Ansatz. Zitat.
Victoria's Secret sollte ein Paradies für Frauen sein. Mochten Männer Victoria's Secret, war das eine Art Pluspunkt. Sie sollten sich im Geschäft möglichst nicht wohlfühlen. Diese Überlegungen flossen in die Gestaltung des Ladens ein. Die Umkleidekabinen, die Stoffe, die Auslagen, alles aus Frauensicht. Das geht Männern nichts an.
Ich werde auf diese Aussage von Les Wexner nachher nochmal ein bisschen eingehen, denn ich finde es sehr interessant, dass er so klar sagt, er hätte Victoria's Secret für Frauen gestaltet. Denn wenn man sich den Inhalt mal anschaut, also jetzt nicht die Wandfarbe und die Einrichtung der Stores, sondern die Werbung und die Mode schauen, könnte man meinen, Victoria's Secret wäre eigentlich für Männer gemacht. Mhm. Aber darüber später mehr.
Ich finde es auch interessant, dass er praktisch den komplett entgegengesetzten Standpunkt bezieht als der ursprüngliche Eigentümer. Also, ja.
Ja, weil er hat halt auch gesehen, also das, was ich ja schon vorhin gesagt habe, dass es halt praktisch den Bedarf gab nach so sexy Unterwäsche, aber es gab eigentlich das Angebot gar nicht. Und deshalb war das in seinem Kopf so, okay, das Prinzip von diesem Laden, dass es eben Unterwäsche gibt, die schon sexy ist und die sich halt unterscheidet von anderen, das ist gut. Aber die Ausrichtung ist halt nicht gut. Mhm. Und er wusste es besser. Und er hatte ja auch recht. Also seine Vision konzentrierte sich jetzt auf jeden Fall vordergründig auf Frauen, nicht wie zuvor eben auf Männer. Und er wollte im Prinzip so einen Laden schaffen, in dem so die sexiesten Frauen der Welt einkaufen würden. Und der Rest von uns, die nicht so sexy, weißt du, die jetzt keine wahrgewordenen Göttinnen sind, der Rest von uns hampeln, wird dann schon nachkommen, um eben auch einen Hauch dieser glamourösen Welt abzubekommen. Und ja, diese Vision funktionierte. Also er hatte Victoria's Secret 82 für $1 Million gekauft und 10 Jahre später, Anfang der 90er, gab es in Amerika schon 350 Victoria's Secret Stores und die Marke war 1 Milliarde wert. Also, ja, das nenne ich Erfolg. Mhm. Und man muss auch sagen, also die Veränderungen in dieser Zeit, die gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit, spielten ihm auch einfach in die Karten. Also die Frauen Anfang der 80er gingen durch die vorherige sexuelle Revolution viel offener mit ihrer Sexualität um. Und was will man, wenn man offen mit Sexualität umgeht? Sexy Unterwäsche. Und noch dazu kam ja, in den 80ern gingen viel mehr Frauen arbeiten als zuvor und das Geld, das sie da verdienten, konnten sie eben selbst verwalten. Und da man Ehe und Kinder jetzt eher ein bisschen nach hinten schob, konnte man das Geld halt für was ausgeben, das Freude macht, wie zum Beispiel Unterwäsche. Also da hat, also es hat halt zeittechnisch einfach super gepasst. Mhm. Einer der Gründe oder vielleicht sogar der Grund, warum Victoria's Secret so einen Kultstatus bekommen hat, waren die Modenschauen. Die erste Show fand im August 95 im Plaza in New York statt. Die ersten Shows von damals hatten aber noch nichts von diesem extravaganten Spektakeln der 2000er. Also das war noch was ganz anderes. Und der Marketingchef Ed Razek, der sehr wichtig war bei Victoria's Secret und der auch im Laufe unserer Folge noch sehr wichtig sein wird, erinnert sich an die erste Show folgendermaßen. Zitat.
Die Idee einer Lingerie-Modenschau war zu der Zeit absurd. Die Hauptfrage aller war, warum macht ihr überhaupt eine? Es ist jetzt anerkanntes Dogma, dass man eine machen kann. Tatsächlich haben seitdem mehrere Marken weltweit welche durchgeführt. Aber damals war es unmöglich. Zu dem Zeitpunkt hatten Frauen im Grunde 5 BHs und 5 Paar Höschen, 3 weiße BHs, einen hautfarbenen BH und einen schwarzen, den sie vielleicht 2-mal im Jahr getragen haben.
Kommt mir bekannt vor.
Ja. I am that girl. Die Vorstellung von Lingerie-Schubladen und von Farben, Mustern, Mix and Match und Mode. Es war eine Offenbarung.
Mhm. Und in einem anderen Interview sagte er auch dazu, Zitat.
Ich glaube, wir hatten 2 Kameras. Eine für Totalaufnahmen und eine für Nahaufnahmen. Wir waren nicht glücklich mit der ersten Show, aber am nächsten Morgen wachten wir auf und es war weltweit in den Nachrichten. Und ein großes Netzwerk hatte es als das Lingerie-Ereignis des Jahrhunderts bezeichnet. Als wir das sahen, dachten wir, hier könnte etwas sein. Lasst uns noch eine versuchen.
Und wie sie noch eine versuchten und danach noch eine und danach noch eine. 1999 kaufte Victoria's Secret einen Werbespot beim Super Bowl. Und man weiß ja, dass diese Spots sehr teuer sind, aber ich bin doch immer wieder schockiert, wenn ich konkrete Zahlen höre. Also 30 Sekunden Werbung kostete Victoria's Secret $1.5 Millionen. Also eine Menge Geld. Und in dieser Werbung kündigten sie einen 72-Stunden-Countdown für ihre Show an. Zusätzlich investierten sie $4 Millionen in Zeitungswerbung, denn die nächste Show, die Show 99, sollte zum allerersten Mal live gestreamt werden und da sollten die Menschen natürlich einschalten. Und die Leute schalteten ein. Über 1,5 Millionen Menschen wollten mit dabei sein, was die Seite letztendlich zum Crashen brachte. Mhm. Aber das ist ja das beste Marketing, was man haben kann, dass so viele Leute sehen wollen, dass die Seite crasht, also ja. Die 2000er-Show wurde ebenfalls live gestreamt und die Show 2001 wurde das erste Mal im Fernsehen auf ABC ausgestrahlt. Und von nun an wurde jede Show im Fernsehen ausgestrahlt, allerdings nicht auf ABC, sondern auf CBS, weil ABC familienfreundlicher sein wollte und da passt das nicht so gut dazu. Wie gesagt, seitdem wurde es jedes Jahr ausgestrahlt im Fernsehen. Lediglich in einem Jahr setzte die Show aus und zwar 2004. In diesem Jahr wurde stattdessen einige Engel im Rahmen der Angels Across America Tour in mehrere große Städte geschickt, um Werbung zu machen. Und Hast du eine Ahnung, warum ausgerechnet 2014 es gecancelt wurde? Kannst du dich erinnern, was für ein Ereignis 2004 stattgefunden hat?
Habe ich auch gerade schon überlegt, was hat da stattgefunden?
2004 kam es bei der Super Bowl Halbzeitshow zu einem Vorfall zwischen Janet Jackson und Justin Timberlake.
Ja, oh mein Gott, das war 2004.
Und danach waren halt alle so ein bisschen, ja, die Stimmung war nicht so richtig für eine Unterwäscheshow, sagen wir mal so. Und deshalb setzten sie halt in dem Jahr aus. Und nur eine kurze Randnotiz. Wir hier in diesem Podcast hassen Justin Timberlake für alles, was er Britney Spears angetan hat. In diesem Podcast sind wir große Britney-Fans. Und Justin Timberlake ist einfach...
Ja.
Von 2004 abgesehen fand die Victoria's Secret Show aber jedes Jahr statt. Und man muss sagen, das sind nicht nur Modeschauen. Magda, du erinnerst dich ja auch noch, wie die Shows früher in ihrer Blütezeit waren. Das waren unfassbare Events mit bekannten Musik-Acts und so weiter. Also hier war wirklich die Creme de la Creme zu Gast. Die Spice Girls, Black Eyed Peas. Es war der Wahnsinn. Jay-Z, Rihanna, Selena Gomez, Justin Bieber, alle waren da. Also ich habe vor ein paar Tagen habe ich erst wieder die Show von 2014 mir nochmal angeschaut. Und in diesem Jahr waren Ed Sheeran, Hozier, Ariana Grande und Taylor Swift zu Gast. Alle miteinander. Oh mein Gott. Das ist doch verrückt.
Die kompletten Top 10 des Jahres.
Absolut verrückt. Also ich glaube manchmal, dass die wirklich jungen Leute, die das nicht mehr so miterlebt haben, ich glaube, dass die sich das gar nicht mehr vorstellen können, wie Victoria's Secret früher war. Aber es war halt wirklich das Event. Und ja, also es war einfach...
Das kann man auch irgendwie nicht mit irgendwas vergleichen heutzutage, finde ich. Also die Gesellschaft hat sich so krass gewandelt, aber das war für uns damals... Ich meine, ich wage zu bezweifeln, dass uns irgendwer hört, der jung genug ist, um sich daran echt zu erinnern.
Glaube ich auch nicht.
Aber ja, für alle Leute, die sich das vielleicht nicht so vorstellen können oder an denen es irgendwie vorbeigezogen ist aus einem Grund... Victoria's Secret und noch so ein paar andere Marken, über die wir bestimmt irgendwann auch nochmal eine Folge machen werden, waren damals wie eine Art Religionsersatz für viele Leute, aus meinem Umfeld zumindest. Also, und das habe ich auch bei vielen anderen so mitbekommen.
Ja, also bei Victoria's Secret habe ich das jetzt auch ganz oft so im Podcast zum Beispiel gehört und auch in der Doku und in anderen Quellen, dass ganz viele so meinen, das hatte schon auch so einen Kultfaktor. Also die Leute, die da gearbeitet haben und auch die, die sich das angeschaut haben, dass es wirklich so einen Kultfaktor irgendwie hatte. Und ich muss auch sagen, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, okay? Aber ich muss auch sagen, mich haben die Victoria's Secret Engel oft auch ein bisschen an die Playmates erinnert, nur mit mehr an. Weißt du, weil ganz oft, wenn du auch so die Behind-the-Scenes-Videos gesehen hast und so, die hatten ja immer diese pinken Bademäntel, an, genau diese Roben. Und das sah schon ein bisschen aus wie, hast du damals, wie hieß diese Show? Dieses, wo die in der Playboy-Mansion gedreht haben? Ich komme auf den Namen gerade nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine. Was lief bei MTV?
Ja, das war bei MTV, aber wie hieß die? Ich komme nicht drauf.
Mich hat das immer ein bisschen daran erinnert, wenn ich ehrlich bin.
Ja,
und
ja, stimmt,
Playboy, also die Playmates, die Playboy-Menschen und so weiter, wissen wir heute, hatte halt auch diesen Kultfaktor. Also es war halt wie ein Kult. Also ich meine jetzt eben nicht Kultfaktor im Sinne von, boah, ist das cool, sondern Kultfaktor im Sinne von, es ist aufgebaut wie
fast
ein Kult.
Fast wie eine Sekte, ja.
Genau, nur um das nochmal kurz klarzustellen. Ja, von daher, mich hat es nicht gewundert, dass so viele ehemalige Mitarbeiter das halt auch gesagt haben, dass es wirklich so einen Kultfaktor irgendwie hatte. Und dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ganz viele Leute das nicht hinterfragt haben, was da passiert. Weil wenn du in einem Kult bist, hinterfragst du nicht, was passiert. Du machst einfach mit.
Ja.
Und gerade eben diese Shows, was uns da präsentiert wurde, natürlich will dann jeder Teil davon sein. Das ist verdammt cool, okay? Also natürlich will man da auch dabei sein. Das war verdammt cool.
Ja, das stimmt.
Eines der Highlights oder vielleicht das Highlight jeder Show war der Fantasy Bra. Ein Jahr nach der ersten Fashion Show dachte sich Victoria's Secret was Neues aus, den Fantasy Bra. Also 96 kam der erste Fantasy Bra raus. Der BH, der, wie der Name verrät, mehr als nur Unterwäsche ist, soll zum Träumen anregen. Der Extravaganz waren hier wirklich keine Grenzen gesetzt. In den Stücken steckten Millionen Dollar und viele hundert Stunden Arbeit. Das erste Modell, den Million Dollar Miracle Bra, trug Claudia Schiffer. Der Preis lag bei 1 Million Dollar. Fast schon billig, wenn man sieht, was danach so kommt. Also der erste Fantasy Bra ist tatsächlich der günstigste von allen. Ich glaube, es gab noch einen anderen, der auch 1 Million gekostet hat. Alle anderen haben mehr gekostet. In den ersten Jahren wurde der Fantasy Bra nur im Katalog präsentiert und 2001 wurde die Victoria's Secret Show ja das erste Mal im Fernsehen gezeigt und bei dieser Show sah man dann auch das erste Mal den Fantasy Bra auf dem Laufsteg. Und was für ein Fantasy Bra man damals sah. Halleluja! Der Heavenly Star Bra wurde von Heidi Klum getragen. Er war besetzt mit 1200 pinken Saphiren und in der Mitte befand sich ein 90 Karat schwerer Diamant. Willst du mal raten, wie viel dieser Fantasy Bra damals gekostet hat?
Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe die Zahl schon mal von einigen BHs schon mal irgendwo gelesen. Von dem, keine Ahnung, 3 Millionen?
12,5 Millionen.
Wow.
Das war aber nicht der teuerste. Der teuerste Fantasy Bra wurde schon ein Jahr zuvor designt, also im Jahr 2000. Der Red Hot Fantasy Bra wurde damals von Giselle Bündchen getragen und kostete ganze 15 Millionen Dollar.
Woo.
Ja, 15 Millionen Dollar.
Hey, Baby, mir wird ganz heiß.
Das ist sehr viel Geld, würde ich sagen. Für meinen,
das ist
für
sehr
meine
viel
Finden.
Geld, period, für irgendwas, aber für ein Baby.
Es ist richtig krass. Ja. Und wenn man ehrlich ist, war der Fantasy Bra nie wirklich zum Verkauf gedacht. Also man konnte
Nein,
ihn
klar,
kaufen.
Es war Marketing.
Es war absolut Marketing. Also ich glaube, es gab 2 Fantasy Bras, die jemals auch nur verkauft wurden. Und sie waren ja, wie gesagt, auch nie zum Verkauf wirklich gedacht. Denn eigentlich, es war wirklich reines Marketing. Bei jeder Fashion Show wurde er vorher mit Spannung erwartet und hinterher begeistert besprochen. Und natürlich war die Herstellung des BHs sehr teuer, aber letztendlich verschaffte er der Marke sehr viel PR, wodurch sie ihre Umsätze steigern konnten. Und außerdem finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das verzerrt unsere Preiswahrnehmung. Also wenn ich einen Katalog öffne und sehe einen spektakulären BH für 1 Million Euro, den ich gerne hätte, aber nicht haben kann, wirkt der BH daneben für 100 Euro plötzlich wie ein Schnäppchen. Also Girlwave eigentlich.
Ja, gar nicht.
Das ist wirklich so. Das ist wirklich Girlwave at its finest.
Stimmt.
Weil klar, die 1 Million geben mir so einen Ankerpunkt in meinem Kopf. Das sagt mir, was eigentlich was die Preislage hier eigentlich ist. Und dann denke ich plötzlich, was, nur 100 Euro? Und ich kann auch so aussehen wie ein Engel? Ich kann auch Teil des Ganzen sein? Ja, her damit. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und da habe ich auch schon ein bisschen was für Social Media vorbereitet. Also in den nächsten Wochen könnt ihr euch da anschauen, wie die Fantasy Bras damals so aussahen. Und ja, noch ein paar weitere interessante Informationen dazu bekommen. Aber es geht hier ja nicht nur um den Fantasy Bra, es geht ja noch um viel mehr. Wenn du an Victoria's Secret denkst, wenn du das hörst, was ist das Erste, woran du denkst? Oder nein, warte, vielleicht heute denkst du natürlich nur negative Sachen, aber was war damals das Erste, als du 14 warst? Was war das Erste, woran du gedacht hast, als du Victoria's Secret gehört hast?
Also heute natürlich aus Erwachsenenaugen sehe ich das nochmal ganz anders. Viel, viel kritischer muss ich auch dazu sagen. Damals mit 14, das ist ja bei Teenagern immer so, will man immer das, was man nicht haben kann. Ich war definitiv von der Figur her kein Engel, wollte aber unbedingt einer sein, weil ich wollte natürlich unbedingt zu den coolen Kids dazugehören. Das war so meine Assoziation mit Victoria's Secret. Ich kann mich aber auch noch erinnern, ich habe als Teenager, jetzt mittlerweile habe ich mehr Shows gesehen, aber als Teenager habe ich eine einzige Show gesehen und die hat mich in so eine Spirale geschmissen, dass ich mich bis vor 3 Jahren nicht getraut habe, noch eine anzugucken. Aber damals mit 14, als ich die gesehen habe, weiß ich noch, dachte ich, das müssen Göttinnen sein. Dass sie solche Sachen tragen dürfen, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, dass sie diese Show so machen, wie sie sie machen. Ich dachte, es sind Göttinnen.
Habe ich auch gedacht. Denke ich auch heute noch manchmal. Aber genau diese Göttinnen, die du hier meinst, sind ja die Victoria's Secret Engel. Und das ist ja was, das gibt's bei keiner anderen Modenschau. Also bei anderen Modenschauen sind es halt Models, hier nicht. Und die ersten Engel waren Helena Christensen, Karen Mulder, Stephanie Seymour und Tyra Banks, denn 1997 bewarben sie in einer Werbung die Angels-Unterwäschelinie von Victoria's Secret. Und ein Jahr später nahm man dann auch diesen Engelsgedanken, also die Flügel, mit auf den Laufsteg. Und am Anfang waren die Flügel ziemlich simpel und sie waren weiß. Und im Laufe der Zeit wurden die Flügel dann immer imposanter und kreativer. Diese Flügel wurden jedes Jahr von einem Team von Victoria's Secret Ateliers erstellt und kannten wie der Fantasy Bra in ihrer Extravaganz wirklich keine Grenze. In einem Paar Flügel konnten bis zu 400 Stunden Arbeit stecken Und die Flügel konnten sehr groß und sehr schwer werden. Also oft trainierten die Models Monate davor, um sie auf dem Laufsteg tragen zu können, einfach weil sie so groß und schwer waren. Die schwersten Flügel trug angeblich, bin ich nicht ganz sicher, aber angeblich Alessandra Ambrosio 2011. Da war sie übrigens im vierten Monat schwanger und ihre Flügel wogen 30 Kilo.
Boah.
Ja. Aber, was glaube ich viele gar nicht so ganz verstanden haben, ein Engel zu sein bedeutet nicht nur die Flügel auf dem Laufsteg zu tragen. Also Flügel bekamen auch einige der normalen Models. Nur weil du ein Model auf dem Laufsteg siehst, die Flügel trägt, heißt das nicht, dass sie ein Engel ist. Sondern Engel hatten einen Vertrag, einen eigenen Vertrag mit Victoria's Secret. Sie waren Markenbotschafterinnen. Also sie liefen eben nicht nur einmal im Jahr den Laufsteg entlang, sondern sie shooteten auch sonst Kampagnen, vermarkteten Produkte wie Parfüms und alles drum und dran. Und das waren die Engel.
Das war ja auch was richtig Besonderes damals. Also das kannte man bis dahin ja auch nicht so, ne? Dass man, es gab halt Models, die Shows gelaufen sind. Es gab dann wieder andere so Katalogmodels, ne? Oder für Werbekampagnen. Aber das war so mit das erste Mal zumindest, dass, glaube ich, eine Firma das wirklich von vorne bis hinten durchgezogen hat mit diesen Markenbotschafterinnen. Das wirklich ganz ausgewählte Gesichter eine Marke repräsentieren und auch bis heute, ich meine, wenn ich Heidi Klum sehe, bis heute muss ich immer an Victoria's Secret denken, bei Alessandra Ambrosio muss ich immer an Victoria's Secret denken und noch bei so vielen anderen. Also die sind so verbunden und verwoben mit dieser Marke, das ist so eins irgendwie. Ja.
Total. Also ja, die sind halt, also das ist ja das, was sie sein sollten, Markenbotschafterinnen, und das sind sie auch durchaus geworden, weil wie du auch sagst, wenn ich sie anschaue, denke ich an Victoria's Secret.
Ja.
Und im Laufe der Jahre gab es 41 Engel und wahrscheinlich Millionen Mädchen, die gerne eins gewesen wären.
Mhm.
Und eben, du erinnerst dich auch noch daran, Victoria's Secret Engel zu werden, war das Ziel jedes Models und auch jedes anderen Mädchen, das gerne
ist. Ja, das war so der Ritterschlag des Modelseins irgendwie, wenn du Victoria's Secret Engel warst.
Das ist echt auch eine interessante Entwicklung, weil am Anfang, in der Anfangszeit der Marke, war es für sie wirklich schwer, Models zu bekommen. Also in Unterwäsche zu posieren, war damals nicht so beliebt in der Modewelt. Aber jetzt, ein paar Jahre später, wollte jeder für sie arbeiten. Und man wollte eben nicht nur eines von vielen Models sein, sondern man wollte ein Engel sein. Und ich habe keine hundertprozentig verlässlichen Zahlen gesehen, aber ein Victoria's Secret-Vertrag brachte auf jeden Fall sehr viel Geld ein. Also ich habe ein paar Zahlen gehört von wirklich einigen Millionen, dass es dir gebracht hat. Und es hat dir ja nicht nur Geld gebracht, sondern auch Aufmerksamkeit. Also warst du ein Engel, kannte dich jeder.
Ja.
Also du hast ja gerade selbst gesagt, wenn du ein Victoria's Secret Engel warst, das war ein Ritterschlag. Das war der Zenit deiner Modelkarriere.
Mhm.
Und das wollte natürlich jeder. 2002 erweiterte Victoria's Secret seine Zielgruppe und launchte eine Unterwäschelinie für Jugendliche, Pink. Und Pink war damals und ist auch heute noch sehr wichtig für das Label, denn es spricht junge Menschen an und holt sie zur Victoria's Secret Familie, noch bevor sie bei Victoria's Secret selbst einkaufen würden. Und das ist echt interessant, weil ich habe auch ziemlich viele Interviews gehört und gelesen halt mit, ja, mit jungen Frauen, die so alt sind wie wir oder vielleicht auch noch ein paar Jahre älter, die halt auch sagen, sie haben in der Highschool oder sonst wo, es war halt das Ding, Pink zu tragen. Jeder wollte das. Und wenn du dann in dieser Pink-Community warst, dann war es halt klar, dass du irgendwann Victoria's Secret gekauft hast. Also genau dieses Marketing, was die damit machen wollten, hat halt wirklich funktioniert. Also das war halt wie so eine Einstiegsdroge, Pink.
Mhm.
Aber spätestens jetzt, wenn wir sehen, dass die Marke sich gezielt an ganz junge Menschen richtet, wird es vielleicht Zeit, über eines der größten Probleme von Victoria's Secret zu sprechen, und zwar das Body-Image. Victoria's Secret stand schon immer und mit den Jahren immer mehr in der Kritik für ihr sehr einseitiges Körperideal. Und ich möchte hier ganz transparent sein, weil die Folge geht noch ein paar Minuten und ich habe wirklich Angst, dass ich irgendwas sagen könnte, was unsensibel klingt, sagen wir es mal so. Und deshalb, und ich es nicht merke, das ist das Ding, dass es unsensibel ist. Deshalb bin ich hier kurz ganz transparent, Magda weiß es ja schon. Als ich ein Teenager war, war ich magersüchtig. Und das ist ganz komisch, das zu sagen, wenn ich das selten laut ausspreche. Ich sag meistens nur, ich hatte eine Essstörung. Aber so war's. Und ich war auch viele Jahre in Therapie und so weiter. Und heute würde ich sagen, dass mein Essverhalten nicht normal ist. Aber ich würde auch nicht mehr sagen, dass ich krank bin. Aber ich weiß, dass meine Gedankenstrukturen manchmal problematisch sind in dieser Hinsicht. Und das habe ich bei der Recherche auch ganz stark gemerkt. Und jetzt habe ich halt total Angst, irgendwas zu sagen, was andere verletzen könnte, weil ich halt keine normalen Gedankenstrukturen habe. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das war auch so ein bisschen, also das muss ich jetzt wirklich dazu sagen, Hut ab, dass du die Recherche gemacht hast, weil das war auch so ein bisschen meine Befürchtung, wenn du die Recherche machst, dass du halt wieder in diese alten Gedankenmuster immer mehr reinrutschst. Und ich meine, wir kannten uns damals noch nicht, als du diese krasse Phase hattest und die krassen Probleme mit deiner Essstörung. Aber Pauline und ich unterhalten uns sehr oft über solche Sachen, über solche Themen wie Essstörungen und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass du irgendwie da wirklich richtig stark wieder in so alte Verhaltensmuster und Gedankenmuster abrutschst. Also ja, Hut ab dafür, dass du das überhaupt gemacht hast und Hut ab dafür, dass du dich das getraut hast und dass du es auch so gut wieder rausgeschafft hast. Also ich meine,
ja, komischerweise, mich triggert das gar nicht. So Sachen, okay. Also komischerweise, Victoria's Secret hat für mich eher so einen ganz nostalgischen Platz in meinem Herzen. Ich weiß nicht, warum.
Mich triggert es zum Beispiel sehr. Also ich hätte die Recherche nicht machen können.
Ja, das Komische ist nur, also es hat mich nicht getriggert, aber es hat mir mal wieder aufgezeigt, wie problematisch meine Gedankenstrukturen auch immer noch sind. Und deshalb habe ich halt voll Angst, irgendwie hier irgendwas zu sagen, was einfach unsensibel ist. Und deshalb eben nur vorweg, sollte ich irgendwas in dieser Folge sagen, was vielleicht, keine Ahnung, ja wirklich nicht, keine Ahnung, was irgendjemand verletzen könnte, dann ist es nicht meine Absicht. Ich merke das manchmal einfach nicht, weil ich da einfach nicht neutral und logisch denken kann manchmal. Aber genau, das nur so vorweg. Aber wir alle haben ja Victoria's Secret Engel vor Augen. Also sie hatten endlos lange Beine, waren unglaublich schlank, aber mit Rundungen an den richtigen Stellen. Und um diesen Körper zu bekommen, haben die Models sehr viel gemacht. Also ich erinnere mich sehr gut an sehr viele Interviews damals, in denen die Engel erzählt haben, wie hart sie vor den Shows trainierten. Also sie machten monatelang jeden Tag Sport, achteten extrem auf ihre Ernährung. Es gab ja damals auch diese Training-Videos, bei denen man mitmachen konnte, damit wir alle aussehen wie Engel. Und rate, wer da natürlich eifrig mitgesportelt hat. Hashtag train like an angel. Das war doch immer so das Ding. Train like an angel. Be an angel. Oh, da war ich voll dabei. Weißt du aber, was ich auch ganz faszinierend finde? Ich fand, und da fängt es eben an, keine dieser Aussagen, die die Models damals getroffen haben, von wegen, ich trainiere jeden Tag so hart und so weiter. Ich fand keine dieser Aussagen damals irgendwie seltsam oder habe das hinterfragt oder so. Also weißt du, da stehen Alessandra Ambrosio und Adriana Lima und sagen, dass sie so hart trainieren, dass sie es mit Leistungssport dann aufnehmen können, dass ihr Leben eigentlich nur aus Training besteht. Und keiner fand das seltsam. Und um ehrlich zu sein, selbst als ich, da kommen wir zu problematischen Gedankenmustern, selbst als ich mir die Interviews heute nochmal angeschaut habe, fand ich das nicht seltsam und fand das nicht bemerkenswert. Also für mich ist das so, ja, das war halt so. Das war die Kultur damals. Und schlimmer noch, ich habe es nicht nur nicht hinterfragt, sondern ihre Stärke und ihr Durchhaltevermögen bewundert. Und es gibt einen Teil von mir, das es leider Gottes immer noch tut. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, in dem die Autorin darauf Bezug genommen hat, auf diese ganzen Interviews, und sich gefragt hat, warum ist das eigentlich so? Warum hinterfragt es keiner? Weil das ist ja eine Modenschau und nicht die Olympiade. Also warum erschien es uns allen damals wie das Normalste der Welt, dass die Frauen trainieren wie Spitzensportler? Und als sie diese Frage gestellt hat, dachte ich so, krass, stimmt. Das habe ich nie hinterfragt.
Also ich will nicht sagen, ich habe es nicht hinterfragt, aber bei mir ging es nämlich eher ins andere Extrem, muss ich dazu sagen. Also ich saß eher da und habe dann auch ihre Stärke bewundert und ihr Durchhaltevermögen und habe mich daran versucht, an diesem Workout-Regime. Und ich habe mir auch so viele Videos angeschaut, zum Beispiel wie ein Victoria's Secret Engel sich ernährt, vor der Show zum Beispiel, also drei Salatblätter und Watte oder so. Und habe das dann versucht nachzuahmen. Und habe sie dann natürlich umso mehr bewundert für ihr Durchhaltevermögen, weil kein normaler Mensch hält das durch. Das ist ja keine Diät, die man permanent so anwendet. Das ist natürlich die ein, zwei Wochen vor der Show geht es dann richtig extrem ins Kaloriendefizit zum Beispiel und solche Geschichten. Und halt ins sehr, sehr viele Workout, also sehr, sehr viele Stunden am Tag Sport machen. Und ich habe das mir als Basis genommen für meinen Alltag, was ja nicht mal deren Alltag ist, weißt du, wie ich meine? Und habe sie dann natürlich dafür bewundert, dass sie das so durchziehen und dass sie so eine Stärke besitzen, das so ja, jeden Tag zu machen und bla und tralala, obwohl ja sie nicht mal das jeden Tag gemacht haben, weißt du, ich meine? Also bei mir war es eher das andere Extrem. Ich habe mich daran gemessen und habe mich dann wiederum schlecht gefühlt, weil ich es nicht geschafft habe. Weißt du? So, das war so meine Assoziation damit.
Nee, vergesst es, das ist nicht normal. Das ist wieder die Natur, was diese Models damals gemacht haben. Und viele von den Models, also was heißt viele? Ein paar der Models, die meisten sind bis heute still, aber ein paar der Models sagen das auch heute selbst. Das war wieder die Natur, was wir damals gemacht haben. Und einige erzählen eben heute, was diese Victoria's Secret Shows mit ihnen gemacht haben, mit ihrer mentalen Gesundheit gemacht haben, weil die haben in den Monaten vor der Show praktisch nichts gegessen. Die haben ihre Tage irgendwann nicht mehr bekommen, weil sie einfach nichts gegessen haben.
Da kann ich mich auch dran erinnern. Das hat irgendjemand, hat das mal gesagt. Wenn man trainiert wie ein Victoria's Secret Engel, bekommt man seine Tage nicht mehr. Und in meinem Kopf war das was Positives. In meinem Kopf war das so, naja, ist doch cool, wenn man seine Tage nicht bekommt. Weil da muss man sich mit den Schmerzen nicht rumschlagen und das bedeutet, dass man hart genug arbeitet.
Ja, also 1:1, mir ging es genauso. Und ich hatte meine Tage dann auch irgendwann nicht mehr für eine Weile. Und ich kann mich noch, das ist für mich, als erst gestern, ich kann mich noch genau dran erinnern, als ich dann in Therapie war und zugenommen habe, als ich dann meine Tage dort wiederbekommen habe, das erste Mal, das war für mich der Untergang der Welt. Weil das heißt, ich bin nicht mehr dünn genug. Weil mein Körper ist ja jetzt wieder gesund genug, dass ich meine Tage bekomme. Das war für mich der Untergang. Ich war so traurig. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Heute denke ich natürlich, ach du meine Güte, war ich dämlich. Aber das war das Ende für mich. Also ja, wir sind in einer echt gesunden Zeit aufgewachsen, fällt mir gerade auf.
Ja.
Weil ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wenn man über Victoria's Secret spricht. Es sind ja nicht nur die Models, die da teilnehmen, die sich da irgendwie rumquälen. Es sind die ganzen jungen Menschen, die jungen Mädchen, die sich das anschauen und eben auch ein Engel sein wollen. Und es gab ja nicht nur diese Trainingsvideos, also Train Like an Angel, sondern es gab super viele Zeitschriften, die damals Artikel veröffentlicht haben darüber, wie man ein Engel wird. Also was du essen kannst, was du nicht essen kannst, wie oft am Tag du essen darfst, wie viel Sport du machen musst und so weiter. Also das war eben, es war ein Kult. Und wir alle wollten Teil davon sein. Es ist verrückt. Der ehemalige Engel, Aaron Heatherton, erzählte vor einiger Zeit, wie Victoria's Secret sie zum Beispiel drängte, immer mehr Gewicht zu verlieren. Weil sie sagt, sie war einige Jahre bei Victoria's Secret, sie war einige Jahre auch Engel. Und sie hat halt gemerkt, als sie dann 25 geworden ist, war ihr Körper halt nicht mehr wie der einer 18-Jährigen. Was absolut normal ist, das ist einfach, ja, das ist normal, das ist die Natur, das ist Biologie. Und Victoria's Secret drängte sie dann, immer mehr Gewicht zu verlieren. Und obwohl sie sich an eine strikte Diät hielt und zweimal am Tag trainierte, erreichte sie das gewünschte Zielgewicht einfach nicht. Und dann kam sie an einen Punkt, an dem sie, Zitat,
es kam ein Punkt, da kam ich abends vom Workout, schaute mein Essen an und dachte, vielleicht sollte ich einfach nicht essen.
Und das hat sie dann auch teilweise gemacht. Also Aaron Heatherton hat dann angefangen, Diätpillen zu nehmen, die gefährliche Side-Effects haben. Sie hat angefangen, sich Hormone zu spritzen. Alles nur, damit sie eben dünner ist. Und mit diesen extremen Maßnahmen war sie ganz sicher nicht alleine. Also wie gesagt, wir wissen das halt heute alles noch nicht so genau, weil einfach zu wenige Models von damals sprechen wollen. Ich denke, dass viele von denen auch einfach Verträge haben, also weißt du, NDAs haben, also vor allem die Engel, dass da bestimmt irgendwas in deren Verträgen drin ist. Aber wer weiß es schon, auf jeden Fall reden die meisten nicht, aber manche reden eben wie Aaron und erzählen dann eben, wie es für sie war. Und ich glaube, es war auch Adriana Lima, ich meine, es war Adriana Lima, die doch auch mal gesagt hat, dass sie 9 Tage vor der Show aufhört, feste Nahrung zu essen und kurz vor der Show auch nichts mehr trinkt. Und auch damit ist sie nicht alleine. Und das ist krank. Das ist krank. Und das ist eben das Schlimme an Victoria's Secret, dass sie das als, also dass sie diesen anorektischen Lifestyle, man kann es ja nicht anders nennen, als cool verkauft haben. Und so, ja, so prunkvoll und toll verkauft haben, so wundervoll, dass wir alle Teil davon sein wollten.
Ja.
Und also das ist wirklich übel, was man damals gemacht hat. Und ein weiteres Victoria's Secret Model, Bridget Malcolm, erzählte auch, dass Ed Rezek, also der Marketingchef, sie nicht mehr buchen wollte und ihr direkt sagte, dass ihr Körper nicht mehr gut genug aussehe, weil ihre BH-Größe von 30A, das hatte sie im Jahr davor, als sie noch laufen durfte, auf 30B gewachsen war. Und ja, damit war sie zu dick für Victoria's Secret. Mit einem 30B-Körbchen bei einer erwachsenen Frau.
Wow.
Oder weißt du, woran ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnere? Das ist in meinem Kopf implantiert. Ich werde das nie wieder vergessen. Weißt du noch, als Heidi Klum ein Baby bekommen hat und nur wenige Wochen später auf dem Victoria's Secret Laufsteg war? Und damit war sie auch nicht alleine. Also Adriana Lima, kann ich mich auch noch gut erinnern, da war das auch so. Die war auch ein paar Wochen später wieder da. Und das wurde damals gefeiert, als wäre es die größte Errungenschaft überhaupt. Seht her, wie hart diese Frauen gearbeitet haben, dass sie jetzt wieder auf dem Laufsteg sind. Und auch ich habe das als etwas Positives in Erinnerung. Weißt du eben, schau her, was du mit harter Arbeit und eisernem Willen schaffen kannst. Und keine Sekunde habe ich oder irgendjemand anderes hinterfragt, ob uns das vielleicht ein falsches Bild von Postpartum-Körpern gibt oder ob das generell irgendwie zu hinterfragen wäre. Eventuell. Niemand hat es hinterfragt. Und es gab damals auch schon kritische Stimmen, aber im Großen und Ganzen wurde es wirklich positiv aufgenommen. Und das passt generell auch zu diesem Bild, was Victoria's Secret präsentiert, weil zum Beispiel, also Victoria's Secret hat zum Beispiel auch nie den Muttertag gefeiert. Also diese Marke, die angeblich für Femininität stand, hat sich erstaunlich wenig mit dem echten Leben einer Frau auseinandergesetzt. Weil eben den Muttertag nicht zu feiern oder es als normal und toll darzustellen, dass eine Frau 3 Wochen, 4 Wochen nach der Geburt wieder so auf dem Laufsteg steht. Das ist halt, also das hat halt mit dem Leben von einer Frau nichts zu tun. Und das lag, also die Ursachen davon lagen tief in der Dynamik des Unternehmens begründet. Denn in der Doku wird zum Beispiel auch einiges über die Dynamik innerhalb des Unternehmens erzählt. Und diese ist wirklich sehr spannend. Also Les Wexner stellte sehr viele Frauen ein und setzte sie dann auch an wichtige Führungspositionen. Also das bestätigen auch alle, dass da wirklich viele Frauen irgendwie in wichtigen Positionen waren. Und in der Doku sprechen auch einige von ihnen und sagen, dass immer kommuniziert wurde, dass bei Victoria's Secret Frauen das Sagen hätten und Dinge designen, in denen Frauen sich sexy fühlen. Und es waren ja auch tatsächlich viele Frauen, die in wichtigen Positionen waren. Aber diese Frauen merkten irgendwann, eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich führen nur 2 Menschen dieses Unternehmen und das sind Les Wexner und sein Marketingchef Ed Razek. Und eigentlich ging es nur darum, was diese Männer sexy fanden. Und vor allem Ed Razek hatte die Zügel sehr fest in der Hand und er hatte die Macht, Ideen zu unterstützen oder sie eben zu begraben. Und eigentlich ging es eben nur darum, was fanden sie sexy aus der Sicht eines Mannes. Und eine ehemalige Angestellte, Charlene Ernster, sagte auch dazu, Zitat:
Les wollte nichts mit Mutterschaft zu tun haben. Er wollte nichts mit Shapewear zu tun haben. Er wollte nichts mit Komfort zu tun haben. Es war einfach so, dass die perfekt geformte Frau wie aus der Kanone geschossen wurde. Undenkbar, dass sie dann durch Liegestütze und Polsterung verbessert würde.
Ich finde, das Zitat von ihr trifft wirklich sehr, sehr gut. Also Ed Razek und Les Wexner hatten einfach wirklich die Vorstellung einer perfekten Frau in ihrem Kopf. Und das war's. Das wollten sie haben, das wollten sie sehen und alles andere war überhaupt nicht, braucht man gar nicht drüber reden, weil das existiert in ihrem Universum nicht. Und ich glaube auch, das Grundproblem von Victoria's Secret war wirklich genau das, dass Sexiness und Weiblichkeit von Männern für Männer definiert wurde. Sexy war für sie schlank sein, dünn sein, das ist sexy, alles andere ist nicht sexy. Denn genau das, was ich gerade gesagt habe, es wurde von Männern für Männer gemacht. Letztendlich muss man sich ja wirklich fragen, für wen war denn diese Fantasiewelt, die bei Victoria's Secret auf dem Laufsteg kreiert wurde? Für uns Frauen? Wahrscheinlich eher nicht. Und was ich auch sehr interessant fand, in dem Podcast kommt eine Ärztin zu Wort von der Boston University School of Medicine und diese hat eine Studie darüber gemacht, wie sich die Körper der Victoria's Secret Engel oder Models über die Zeit hinweg verändert haben. Und sie stellte fest, dass die Körper der Models generell immer schmaler wurden. Insgesamt wurden die Victoria's Secret Models eine Kleidergröße kleiner im Laufe der Zeit. Mhm. Im Gegensatz dazu nahm die durchschnittliche Amerikanerin in dieser Zeit 8 Kilo zu. Finde ich super spannend, weil das auch mal wieder zeigt, dass Victoria's Secret irgendwie total in ihrer eigenen Welt war und gar nicht, also ich meine, schlimm genug, dass die Modelgröße bei ihnen eine Größe abgenommen hat, das ist ja schon tragisch genug, aber sie haben auch gar nicht mitbekommen, wie sich die Welt um sie herum verändert hat. Und das wurde ihnen letztendlich dann ja auch zum Verhängnis. Denn jetzt kommen wir mal zum Verhängnis. Wir haben ja jetzt gesehen, Victoria's Secret war Ende der 90er, Anfang der 2000er war das Ding. Jeder hat's geliebt, jeder hat's gefeiert, jeder wollte Teil davon sein. Ein Engel zu sein war der Höhepunkt des Lebens jedes jungen Mädchens. Victoria's Secret war das Ding. Und die hatten auch einen unfassbaren Marktanteil. Also in ihren Hochzeiten hatten sie 40% Marktanteil. Das ist der Wahnsinn. Also die hatten wirklich praktisch so ein Monopol in der Lingerie-Welt. Doch dann kam 2018. Und 2018 sollte sich für Victoria's Secret alles ändern. In diesem Jahr fand die allerletzte Victoria's Secret Show statt. Und wir kommen nun zu den großen Gründen, warum es keine Shows mehr gibt und warum Victoria's Secret heute auch nicht mehr den Stellenwert hat, den es mal hatte. Generell sah man, dass das Interesse an der Show sank. Also 2013 sahen 9,7 Millionen Menschen zu, 2016 nur 6,7 Millionen und 2018 nur noch 3,3 Millionen. Also da sieht man, dass das Interesse gesunken ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum Victoria's Secret sagt, dass sie die Show gestrichen haben, weil eben die Kosten natürlich extrem hoch sind und dass sie gemeint haben, das lohnt sich für uns eigentlich gar nicht mehr, weil das eigentlich unsere Verkäufe überhaupt nicht ankurbelt und dann ist natürlich der Sinn halt nicht mehr da und sie wollen ein Rebranding machen, weil sie eben sehen, der Markt hat sich verändert. Also ja, das ist die offizielle Begründung. Ich glaube, es liegt an etwas anderem, sagen wir es mal so.
Wäre jetzt auch nicht meine erste Vermutung gewesen, nee.
Nee, also jetzt haben wir ja gerade schon gesehen, das Interesse an der Show sank. Und ab 2016 ging es generell bei Victoria's Secret mit den Zahlen ein bisschen bergab. Also die Zahlen begannen zu sinken. Das sah man zum Beispiel auch an der Börse. Also in der Hochzeit 2015 war eine Victoria's Secret Aktie $100 wert. Ein paar Jahre später nur noch $25. Das ist ein extremer Verlust. Und das lag eben auch daran, dass die Welt sich verändert hatte. Also die Wahrnehmung dieser sexy Fantasy-Welt von Victoria's Secret hatte sich verändert. Frauen begannen auf Social Media verschiedene Körperformen zu zeigen und zu feiern und auch die einseitigen Körperideale von Victoria's Secret zu kritisieren. Also ich erinnere mich noch sehr gut an diese Kampagnen von Frauen, die einfach realitätsnahe Körper hatten, weißt du, die Größe 38, 40, 42 oder sowas hatten und diese Kampagnen auf Social Media gemacht haben mit dem Hashtag Not Your Angel oder Not a Victoria's Secret Angel und so. Also ja. Leute haben wirklich begonnen, öffentlich auch das zu kritisieren und zu hinterfragen. Und das war vorher gar nicht so. Wir haben am Anfang ja auch besprochen, dass Victoria's Secret ganz am Anfang ihrer Karriere etwas Neues war, etwas Aufregendes. Aber jetzt, 2018, gab es einige Konkurrenten, die bei der Zielgruppe gut ankamen, teilweise sogar besser als sie ankamen. 2018 kam zum Beispiel Savage Fenty auf den Markt, also Rihannas Unterwäschelinie. Und diese ist ja dafür bekannt, unglaublich inklusiv zu sein, also komplett anders zu sein als Victoria's Secret. Und ein Journalist in der Doku, dessen Namen ich mir leider nicht aufgeschrieben habe, es tut mir sehr leid, aber er war auf jeden Fall ein Journalist, sagte darüber, Zitat:
Als die Leute das sahen, sagten sie, jetzt sehe ich mich selbst. Daneben wirkte Victoria's Secret wie ein Dinosaurier.
Ja, recht hat er. Und außerdem veränderte sich auch das Bedürfnis der Frauen. Also man hatte keine Lust mehr auf diese gepaddelten BHs mit Strasssteinen, der den ganzen Tag kneift. Man hatte jetzt Lust auf einen simplen, weichen Bralette, den man kaum auf der Haut spürt. Und da war Victoria's Secret einfach zu langsam. Also als Victoria's Secret endlich Bralettes angeboten hat, war der Markt schon voll davon. Auch das große Interesse des Marktes an Athleisure-Kleidung ging komplett an Victoria's Secret vorbei. Also als sie 2016 ihre Linie präsentierten, gab es schon genug andere Marken, die ein großes und beliebtes Sortiment hatten, wie zum Beispiel Lululemon. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding, dass Victoria's Secret irgendwie so late to the party war in den letzten Jahren. Yeah. Also es scheint wirklich, als wäre der Modegigant Victoria's Secret, der so viele Jahre Meister des Marketings war, blind für die Veränderungen um sie herum und deshalb auch nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Und ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass sie nicht blind waren, weil sie nicht irgendwie das Know-how hatten oder so, sondern ich glaube, es liegt an ihrer Überheblichkeit. Ich glaube, die waren so in ihrer Bubble und so auf ihrem überheblichen Thron.
Ja, und ich meine, die Gesellschaft hat sich ja auch verändert, hast du ja gerade schon gesagt. Also als wir in unserer Jugendzeit, als Victoria's Secret so der König der Modeindustrie war, wenn man so möchte, oder die Königin, hat sich der Geschmack der Leute nach bekannten Marken gerichtet, mit denen sich viele identifizieren konnten, die als cool gegolten haben. Und das hat sich mit der Zeit einfach verändert, dass die Leute einfach nicht mehr blind irgendwelchen Marken hinterhergerannt sind. Also ich meine, selbst ich habe damals nicht in Victoria's Secret Unterwäsche reingepasst. Ich bin dem trotzdem hinterhergerannt oder auch anderen Marken, die dafür bekannt waren, nicht besonders inklusiv zu sein. Ich wollte aber trotzdem dazugehören. Ich habe mich immer sehr ausgeschlossen gefühlt bei solchen Sachen. Und es macht ja was mit dir als Mensch. Und ich glaube, dass die Gesellschaft sich einfach so verändert hat, dass man eben gemerkt hat, wie blöd sind wir denn eigentlich? Eigentlich, wir sind der Konsumer oder der Konsument, wir geben den Ton an. Die Leute oder die Modeindustrie macht das, was wir möchten. Ich meine, im Grunde genommen immer noch nicht, weil im Grunde genommen gibt es ja auch noch Trends. Aber dieses Krasse, auf so ein Podest zu heben von bestimmten Marken, das gibt es ja heute gar nicht mehr so wie damals. Und das hat sich halt verändert. Und ich glaube, diesen Absprung haben sie auch so ein bisschen verpasst. Ne? Und dann halt diese pure Ignoranz und dieses Leben in der eigenen Bubble kam dann halt noch dazu. Ne?
Ja. Ganz, also wirklich total. Und wie festgefahren das Unternehmen wirklich war, wurde im November 2018 sehr deutlich, denn da gab Marketingchef Ed Razek der Vogue ein Interview, dessen Inhalt nicht sonderlich gut aufgenommen wurde, um es mal ganz euphemistisch zu sagen. In den meisten Beiträgen wurden immer nur ein paar wenige Sätze rezitiert, aber ich denke, es lohnt sich, ein paar längere Auszüge zu lesen. Und das machen wir jetzt. Er wird zum Beispiel auf die Veränderungen auf dem Markt angesprochen und gefragt, ob Victoria's Secret das Gefühl hat, sich diesen Veränderungen anpassen zu müssen. Antwort:
Wir gehen ständig auf die Veränderungen des Markts ein. Wenn du fragst, ob wir in Erwägung gezogen haben, ein Transgender-Model in die Show aufzunehmen oder ein Plus-Size-Model zu zeigen, dann ja, das haben wir. Wir haben die Plus-Size-Model-Show in dem, was unsere Schwesterabteilung war, Lane Bryant, erfunden. Lane Bryant verkauft immer noch Plus-Size-Dessous, aber es verkauft eine spezifische Produktpalette, genau wie jeder Spezialhändler auf der Welt eine Reihe von Kleidungsstücken verkauft. So wie wir auch. Wir richten unser Marketing nach unserer Zielgruppe und nicht nach der ganzen Welt.
Ich glaube, dass gerade der letzte Satz sehr wichtig ist. Der fasst eigentlich alles sehr gut zusammen. Sie haben nicht das Bedürfnis, inklusiver zu sein, weil sie ohnehin nicht an jeden verkaufen wollen. Und das sagt er ja hier sehr deutlich. Aber ich habe auch nichts anderes von Victoria's Secret erwartet. Aber es geht ja noch weiter. Denn weiter sagt er, Zitat:
Ich denke nicht, dass wir für alle Kunden alles sein können. Es ist ein Spezialgeschäft. Es ist kein Kaufhaus. Ich frage mich immer, wenn wir das tun, was ist der Grund dafür? Warum haben wir diese Person einbezogen? Und haben wir sie einbezogen, um einen Reporter zum Schweigen zu bringen? Haben wir sie einbezogen, weil es das Richtige zu tun war oder weil es politisch korrekt war? Nehmen Sie den Platz von jemandem ein, der ein Jahr lang für die Gelegenheit gearbeitet hat und geweint hat, als er herausfand, dass er sie bekommen hat?
Und es geht noch weiter, denn weiter sagt er:
Also, warum machen Sie nicht 50? Warum machen Sie nicht 60? Warum machen Sie nicht 24? Es ist so, sollten Sie nicht ein Transgender-Model in der Show haben? Nein, nein, das denke ich nicht. Nun, warum nicht? Weil die Show eine Fantasie ist. Es ist ein 42-minütiges Unterhaltungsspecial. Das ist es, was es ist. Es ist das einzige seiner Art der Welt. Und jede andere Modemarke der Welt würde es sofort übernehmen, einschließlich der Konkurrenten, die uns kritisieren. Und sie kritisieren uns, weil wir der Marktführer sind. Sie sprechen nicht übereinander. Das akzeptiere ich. Ich respektiere es sogar. Cool. Aber wir sind niemandes dritte Liebe. Wir sind ihre erste Liebe. Und Victoria's Secret war von Anfang an die erste Liebe der Frauen.
Also noch eine kurze Anmerkung zur dritten Liebe. Third Love war der Name eines Unterwäsche-Konkurrenten. Mhm. Also das war ein gelungenes Wortspiel. Daneben zu sagen, wir sind niemandes Third Love, wir sind everybody's First Love.
Ja.
Dieses Interview schlug sehr große Wellen. Ich glaube, was ich am schlimmsten fand, war seine transphobe Äußerung, denn zu sagen, dass er keine Transgender-Models casten will, das ist eindeutig transphob, weil das, was er ja damit sagt, ist, dass das keine echten Frauen in seinem Kopf sind. Mhm. Und dass das deshalb nicht Teil der Fantasiewelt ist. Und das ist absolut inakzeptabel, das ist absolut transphob, braucht man auch gar nicht drüber reden. Und dafür hat er sich auch entschuldigt ein paar Tage später mit folgenden Worten:
Meine Bemerkung über die Aufnahme von Transgender-Models in der Victoria's Secret Fashion Show kam unsensibel rüber. Ich entschuldige mich dafür. Um klar zu sein, wir würden definitiv ein Transgender-Model für die Show besetzen. Wir hatten Transgender-Models, die zu Castings kamen. Und wie viele andere haben sie es nicht geschafft. Aber es ging nie um das Geschlecht. Ich bewundere und respektiere ihre Reise, ihre wahre Identität anzunehmen.
Sagen wir jetzt mal so, wir alle kennen Ed Razek nicht persönlich. Ich habe keine Ahnung, wie ernst gemeint diese Entschuldigung war oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber fest steht auf jeden Fall, dass die Reaktionen auf das Interview sehr extrem waren. Sehr viele, auch sehr viele prominente Menschen, haben daraufhin Victoria's Secret öffentlich kritisiert.
Mhm.
Und letztendlich verließ Razek das Unternehmen dann auch Mitte 2019. Doch die Lage verschlimmerte sich weiterhin, denn die New York Times veröffentlichte 2020 einen Artikel mit dem Titel Angels in Hell, in dem 30 aktuelle und ehemalige Victoria's Secret Models und Mitarbeiterinnen zu Wort kommen. Und was sie zu sagen hatten, warf kein gutes Licht auf das Unternehmen und vor allem nicht auf Ed Razek, denn laut des Artikels soll Ed Razek Models wiederholt zu nahe gekommen sein, versucht haben, sie zu küssen oder zu berühren. Ein Model berichtet ausführlich darüber, wie Razek ihr über längere Zeit hinweg immer wieder intime Nachrichten geschickt und versucht hat, ihr zu nahe zu kommen. Sie sagte, als sie seine Avancen deutlich abgelehnt habe, sei sie ein Jahr darauf nicht mehr gebucht worden. Sehr viele Models berichten, dass Razek ihnen sehr klar machte, dass er alles in der Hand hatte. Er hatte die Macht in seiner Hand. Er konnte ihnen eine Karriere geben oder eben sie zerstören. 2018 wurde Bella Hadid in Razeks Anwesenheit für Unterwäsche ausgemessen, also das steht eben in dem Artikel, die den Fernsehstandards entsprachen, und er soll dabei gesagt haben, Zitat:
Vergesst die Unterhose. Die Frage ist, ob der Fernsehsender sie mit diesem perfekten Titten den Laufsteg entlanglaufen lässt.
Oh. Sein Verhalten soll Les Wexner mehrfach gemeldet worden sein, doch ohne Erfolg. Seine ehemalige PR-Mitarbeiterin Casey Crowe-Taylor sagt, sie habe dieses Verhalten oft genug mitbekommen und sagte darüber, Zitat:
Was mich am meisten alarmiert, ist, als jemand, der immer als unabhängige Frau erzogen wurde, war, wie tief verwurzelt dieses Verhalten war. Dieser Missbrauch wurde einfach weggekichert und als normal akzeptiert. Es war fast wie Gehirnwäsche. Und jeder, der versuchte, etwas dagegen zu unternehmen, wurde nicht nur ignoriert, sie wurden bestraft.
Und diese Mitarbeiterin, also Casey Crowe-Taylor, erlebte auch am eigenen Leib, wie mächtig Razek war. Also bei einem Fotoshooting 2015 gab es ein Buffet für das Team und sie wollte sich dann einen zweiten Teller holen vom Buffet. Doch dann hat sich Razek ihr in den Weg gestellt, hat sie angeschaut, weil sie so von oben bis unten gemustert, und hat ihr dann halt klar zu verstehen gegeben, dass sie besser nichts mehr essen sollte. Mhm. Und hat sie ziemlich übel beleidigt. Und sie meldete das dann der Personalabteilung, aber nichts passierte und sie verließ dann auch das Unternehmen. Und dieser Artikel, also Angels in Hell und auch die Doku, stellen sehr klar, wie mächtig Razek im Unternehmen war. Also deshalb finde ich es auch so wichtig, diesen Vogue-Artikel, also dieses Interview in der Vogue oder jetzt auch den Angels in Hell-Artikel, ich finde es wichtig, sich das ein bisschen genauer anzuschauen, weil Ed Razek wirklich über Jahrzehnte einfach die Zügel in der Hand hatte bei Victoria's Secret. Und er hat es ja alles mitbestimmt. Er hat das ganze Klima dort bestimmt. Und von daher, er ist nicht nur irgendeiner, weil es ist irgendein random Mitarbeiter, der dann halt irgendwie einfach sich doof verhält. Er ist wirklich einer der wichtigsten Personen dort gewesen. Ja, also er war wirklich wahnsinnig wichtig. Er war eigentlich der zweite Mann nach Les Wexner. Und im Artikel, also Angels in Hell, wird auch ein Victoria's Secret Meeting erwähnt, das kurz zuvor stattgefunden hatte. Und laut zwei Teilnehmern soll darüber gesprochen worden sein, dass eben heutzutage verschiedene Körpertypen gezeigt werden und gefeiert werden. Und daraufhin soll Les Wexner gesagt haben, Zitat:
Niemand geht zu einem Schönheitschirurgen und sagt, mach mich fett.
Und das haben mehrere Mitarbeiter bestätigt, dass er das gesagt hat. Und ich nehme mal an, dass jemand, der so denkt, dann auch kein Problem damit hat, was Ed Razek so gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Allein dieser Satz sagt sehr viel über sein Mindset und ja. Braucht man gar nichts weiter dazu sagen, weil das ist einfach widerlich. Das war eine sehr kleine Zusammenfassung des Artikels. Ich verlinke ihn euch in den Shownotes, falls ihr noch mehr darüber wissen wollt. Denn es gibt noch viele weitere interessante Details darin. Ich wollte es aber kurz halten, weil wir einen noch größeren Skandal vor uns haben.
Noch größer? Oh my goodness.
Ja, es ist ja eigentlich echt alles schon übel genug, okay? Aber ja. Es kam noch schlimmer, denn 2019 wurde Les Wexners Verbindung zu einem Straftäter bekannt, zu Jeffrey Epstein. Und die beiden kannten sich nicht nur flüchtig über fünf Ecken, sie standen sich sehr nahe. Ich bezweifle, dass jemand nicht mitbekommen hat, wer Jeffrey Epstein ist. Jeffrey Epstein, aber nur für den Fall der Fälle, Jeffrey Epstein war eben ein Geschäftsmann, ein Finanzier, sagt er zumindest selber, der 2019 festgenommen wurde für sehr ungute Dinge, also für sexualisierte Gewalt und für Sex-Trafficking, auch von Minderjährigen.
Mhm.
Ja, mit diesem Mann war Les Wexner sehr eng befreundet.
Man sagt ja immer, beurteile nicht den Menschen an sich, sondern beurteile ihn nach dem, mit dem er befreundet ist.
Finde ich jetzt. Ja, das sagt meine Oma auch immer. Zeig mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist.
Genau, ja. Ach, so nennt man das ja. Ja. Yeah. Genau, das meine ich.
Jeffrey Epstein und Les Wexner lernten sich circa 1986 kennen über einen gemeinsamen Bekannten. Ich habe einen ganz guten Vanity Fair Artikel gefunden, den ihr auch in den Shownotes findet, in dem dieser gemeinsame Bekannte Robert Meister erzählt, wie das damals abgelaufen ist. Also Meister traf Epstein während eines Fluges und ließ sich sehr schnell von ihm um den Finger wickeln, wie ja auch ganz viele andere. Also Jeffrey Epstein war einfach ein Hochstapler, ein sehr sehr begabter Hochstapler. Und viele Menschen haben sich von ihm um den Finger wickeln lassen. Rückblickend denkt Meister, dass Epstein durch ihn einfach an seine reichen Bekannten herankommen wollte. Denn schon relativ bald bat er Meister, ihm Leslie Wexner vorzustellen. Er behauptete, er wisse, dass Wexners Finanzmanager ihm Geld stehle und deshalb wolle er mit Wexner in Kontakt kommen, um das ihm eben zu sagen. So geschah es dann auch und so entstand eine sehr enge Freundschaft, die sehr lange Bestand haben sollte. Also wir heute sind uns ziemlich sicher, dass das eine Lüge war, also dass sein damaliger Finanzmanager nichts gemacht hat, aber dass Jeffrey Epstein halt einfach an ihn herankommen wollte. Es ist sehr interessant, denn eigentlich alle Menschen beschreiben, wie intelligent Les Wexner ist. Und deshalb war die Verbindung zu Jeffrey Epstein für eigentlich alle Beteiligten ein Riesenmysterium. Ich kenne beide nicht persönlich, deshalb kann ich mich nur auf die Aussagen von denen verlassen, die sie kennen. Eine Vermutung der Menschen, die sie kennen, ist, dass Les Wexner eben ein sehr introvertierter Mensch ist oder damals zumindest war. Und Epstein war halt so ein Labersack, also so wie es halt für Hochstapler üblich ist.
Mhm.
Und ein Mensch, der sehr offen war und so in der Lage war, Wexner mit anderen Menschen zu verbinden und ihm auch so ein bisschen mehr, ja, so ein Lifestyle zu geben, den er vorher nicht hatte. In der Doku Angels and Demons sagen sie auch, dass Wexner Ende der 80er nicht mehr nur in Ohio sein wollte, sondern eben auch New York für sich gewinnen wollte. Und da war es in seinen Augen praktisch, einen Epstein an der Seite zu haben, der ja von dort kommt und ihm da dann auch tatsächlich wichtige Menschen, also ihn mit wichtigen Menschen bekannt machen kann. Was er auch gemacht hat. Also das muss man wirklich auch sagen. Jeffrey Epstein hatte eben dadurch, dass er dieser begabter Hochstapler war, hat er sehr viele wichtige Menschen kennengelernt und die wiederum konnte er Wexner vorstellen und das war wahrscheinlich eines der Dinge, die Wexner so gut gefallen hat an Epstein. Dass er ihm so ein bisschen mehr so ein illustres Privatleben irgendwie geben konnte. Und er wiederum konnte Epstein Geld geben und das hat Epstein gut gefallen. Es gibt einige Leute, die berichten, dass sie Wexner vor Epstein gewarnt haben. Robert Meister zum Beispiel, der die beiden ja bekannt gemacht hat, sagt, er habe Wexner unzählige Male vor ihm gewarnt, aber er wollte nicht hören. Es gibt viele Menschen aus Epsteins Umfeld, die berichten, was für ein guter Hochstapler er eben war. Also Wexner war nicht der Einzige, der auf ihn reingefallen ist. Aber es ist dennoch erstaunlich, wie sehr er Epstein vertraute. Jeffrey Epstein hatte die Vollmacht für Les Wexners Geld, sowohl beruflich als auch privat. 1991 unterschrieb Les Wexner eine Vollmacht, die es Epstein ermöglichte, Leute einzustellen, Schecks zu unterschreiben, Geld zu leihen, Immobilien zu kaufen und zu verkaufen. Alles in Wexners Namen.
Möchte mir auch jemand so eine Vollmacht geben?
Ja, gleichfalls. Ich bin offen für alles. So hatte Jeffrey Epstein die volle Macht und Befugnis, jede notwendige Handlung für Wexner auszuführen. Und das ist wirklich heftig. Also das haben auch ganz viele Journalisten, die an dem Fall dran waren, gesagt, die da sich auch gut in der Materie auskennen. Die haben gesagt, sowas haben sie wirklich selten gesehen. Das ist wirklich, wirklich krass.
Mhm.
Und das zeigt ja auch, wie nah die beiden sich standen. Also dass so ein reicher Mensch und so ein intelligenter Mensch einfach so ihm eine Vollmacht gibt für alles, was er hat. Das ist so heftig. In dieser Zeit verwaltete er nicht nur Wexners Geld, er kam auch in den Besitz einiger Dinge, die zuvor Wexner oder seiner Firma gehörten. Zum Beispiel kaufte Epstein ein Haus in New York von Leslie Wexner weit unter Marktwert. Das war übrigens eines der größten Privathäuser Manhattans. Und wie gesagt, er hat das unter Marktwert bekommen. Und das ist übrigens das Haus, das man ganz oft in den Reportagen und so sieht, wenn es um Jeffrey Epstein geht. Weil er hatte ja dieses New York Townhouse, in dem viele seiner Machenschaften abgelaufen sind. Und das war dieses Haus, das er von Leslie Wexner weit unter Marktwert bekommen hat. Und wir haben ja auch schon alle mal von Jeffrey Epsteins Insel gehört. Ich glaube, das ist eines der bekanntesten Dinge von Jeffrey Epstein. Und er flog diese jungen Mädchen oder jungen Frauen mit dem Privatjet dorthin. Dieser Jet wurde auch Lolita Express genannt, was einem schon alles sagt, was man darüber wissen muss. Und woher, fragst du dich vielleicht, kam dieses Flugzeug? Ich kann es dir sagen. Es kam von Limited, von L Brands und wurde an Jeffrey Epstein verkauft unter Marktwert, versteht sich. Außerdem, Les Wexner kommt ja aus Ohio, aus Columbus und er hat vor Columbus, praktisch so in der Vorstadt New Albany, hat er so seine eigene Welt aufgebaut. Er hat praktisch diese ganze Stadt aufgebaut. Und ein Mann namens Jack Hessler, der auch ein guter Freund von Wexner war, ließ sich in New Albany eine Villa bauen mit Pool, 23 Zimmern und einem 984 Quadratmeter großem Anwesen. Also einfach so ein Riesending. Eigentümer war allerdings Wexner. Und 1992 bekam Jeffrey Epstein das Anwesen für 3,5 Millionen von Wexner. 3,5 Millionen, okay?
Geschenkt.
98 kaufte allerdings jemand anderes, der mit Wexner in Verbindung stand, das Anwesen zurück für 8 Millionen. Das ist mehr als doppelt so viel. Und das, obwohl sich der Wert der Immobilie in dieser Zeit nicht verändert hatte. Und kleiner Funfact am Rande, weißt du, was sich Jeffrey Epstein zur selben Zeit kaufte, als er das Anwesen für 8 Millionen verkaufte?
Ich weiß nicht.
Seine Privatinsel Little St. James, und zwar für 7,95 Millionen.
Ja.
Was ich aber auch sehr interessant finde, Epstein verwaltete nicht nur Wexners Geld. Sehr viele Menschen aus seinem Umfeld berichteten darüber, dass Epstein Keile in die Beziehung zwischen Wexner und anderen Menschen trieb. Es gibt einige Geschichten darüber, besonders bezeichnend ist aber die Geschichte über Les Wexners Mutter, denn Les Wexner und seine Mutter Bella hatten eine sehr komplizierte Beziehung, um es mal ganz gelinde auszudrücken, um es mal ganz gelinde zu sagen. Sie war aber auf jeden Fall eine wichtige Person in seinem Unternehmen und Anfang der 90er wurde sie krank und Epstein übernahm dann in dieser Zeit ihren Platz als Boardmember bei L Brands und als sie dann wieder gesund war und zurückkam, gab er ihr den Platz nicht mehr zurück. Und Les Wexner hat das auch zugelassen. Und das verwunderte sehr viele Menschen. Wie konnte es sein, dass Les Wexner es zulässt, dass Jeffrey Epstein so mit seiner eigenen Mutter umgeht? Und wie gesagt, es gab genug andere Geschichten, in denen Jeffrey Epstein die Beziehung zu Menschen irgendwie, ja, gestört hat. Aber vor allem bei seiner eigenen Mutter, das ist schon wirklich ein starkes Stück. Bei so einer engen Beziehung fragt man sich natürlich, was Leslie Wexner von Epsteins Fehlverhalten wusste. Robert Meister sagt, dass er schon bald, nachdem er Wexner und Epstein einander vorgestellt hat, einige sehr beunruhigende Geschichten über Epstein gehört habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Meister diese Dinge gehört hat, aber nicht Wexner, der ihm ja so viel näher stand. Und das sagt Meister auch. Also er sagt, er hat diese Dinge erfahren und hat dann auch ziemlich schnell den Kontakt abgebrochen zu Jeffrey Epstein. Und ich frage mich halt wirklich, wie kann das sein, dass er diese Dinge erfahren hat und auch ganz viele andere. Also viele Leute sagen, dass sie die wildesten Geschichten über ihn gehört haben. Aber Leslie Wexner, der ihm so nahe stand, dass er ihm all sein Geld anvertraut hat. Wusste das nicht? Okay.
Sehr unglaubwürdig auf jeden Fall.
Aber es gibt noch andere Gründe, weshalb ich nicht glaube, dass Leslie Wexner nichts gewusst hat, wie er sagt. 1996 kam es zu einem Zwischenfall auf Wexners Anwesen. Eine junge Frau namens Maria Farmer arbeitete damals für Epstein und wurde von ihm eingeladen, während des Sommers an einem Kunstprojekt in Wexners Haus in Ohio zu arbeiten. In dieser Zeit verbrachte sie auch einige Zeit mit Epstein und seiner Freundin Ghislaine Maxwell, die, glaube ich, jeder schon mal gehört hat. Also den Namen hat bestimmt jeder schon mal gehört, der sich ein bisschen mit Jeffrey Epstein beschäftigt hat. Und irgendwann kam es zu einem sehr unguten Zwischenfall. Ich will jetzt hier nicht so ins Detail gehen, aber die beiden kamen ihr auf jeden Fall gegen ihren Willen näher. Und Maria Farmer schloss sich daraufhin in ihrem Zimmer ein und rief die Polizei an, die ihr mitteilte, sie wären schon da. Damit war nämlich Les Wexners Security gemeint. Diese Security bestand nämlich aus Polizisten. Und diese Security hielten sie dann angeblich, so sagt sie es, 12 Stunden gegen ihren Willen dort fest. Also sie konnte nicht gehen. Und als sie dann zurück in New York war, also zu Hause war, wollte sie das zur Anzeige bringen. Doch die Polizei sagte ihr, sie seien nicht für Ohio zuständig, sie solle sich an das FBI wenden. Das tat sie dann auch, doch ohne Erfolg. Les Wexner war damals nicht anwesend. Also in der Zeit, in der sie in seinem Anwesen war, war er nicht da. Maria Farmer sagt allerdings, dass Les Wexners Frau Abigail da gewesen sei. Diese bestreitet das. So oder so, egal ob jetzt Abigail da war oder nicht da war, ich kann beim besten Willen nicht glauben, dass Les Wexner von diesem Vorfall nichts gehört hat. Er war nicht anwesend, okay, das glaube ich auch, aber es war ja auf seinem Anwesen, der Sicherheitsdienst hat es mitbekommen. Das FBI wurde eingeschaltet, die Polizei in New York hat das gehört und Les Wexner als so einflussreicher, reicher Mann hat das nicht mitbekommen? Ich glaube das nicht. Also ich glaube schon besten Willen nicht. Und das war nicht alles. Also Jeffrey Epstein gab sich sehr oft als Victoria's Secret Scout aus, um an junge Frauen heranzukommen. Wie lange er das machte, ist nicht gesichert, aber er fing auf jeden Fall früh an. Also die ehemalige Chefin der Victoria's Secret Kataloges, Cindy Feathers Fields, sagt, dass sie schon 93 gehört hat, dass ein Mann in New York sich als Victoria's Secret Anwerber ausgab. Und dieser Mann war Epstein. Sie gab die Info an Wexner weiter. Dieser sagte, er würde der Sache ein Ende setzen. Und auch weitere Mitarbeiter sagten aus, Wexner wäre Mitte der 90er über Epsteins Verhalten informiert worden, also dass er sich eben als Victoria's Secret Scout ausgab. Doch ganz offensichtlich hat er dieses Verhalten nicht gestoppt. Ich finde es aber interessant, dass mehrere Mitarbeiter das aussagen, dass er Mitte der 90er schon darüber informiert war. Aber wie gesagt, ist es nichts passiert, denn sehr viele Frauen geben an, dass Jeffrey Epstein ihnen gesagt habe, er arbeitete für Victoria's Secret, er könne ihnen helfen, dort unterzukommen. Und trafen sich diese Frauen dann mit ihm, konnte das sehr ungut enden. 1997 erstattete das Model Alicia Arden Anzeige gegen Jeffrey Epstein wegen sexueller Nötigung. Er sagte ihr damals, er arbeitete bei Victoria's Secret, lud sie in sein Hotelzimmer ein und wurde dann aufdringlich. Dieser Polizeibericht ist einer der frühesten bekannten polizeilichen Aufzeichnungen über einen Vorwurf des sexuellen Fehlverhaltens gegen Epstein. Diese Anzeige hatte allerdings keinen großen Erfolg. Und so war es eben möglich, dass er das auch mit anderen Frauen machte. Eine Frau, die anonym bleiben wollte, sagte über ihre damalige Erfahrung folgendes, Zitat.
Ich hatte all meine Ersparnisse ausgegeben, um Victoria's Secret Dessous zu kaufen, um mich auf das vorzubereiten, was, wie ich dachte, mein Vorsprechen wäre. Aber stattdessen schien es wie ein Casting für Prostitution. Ich fühlte mich, als wäre ich in der Hölle.
Ich finde das richtig, richtig schlimm, weil ich glaube, dass es manche Leute gibt, die sich vielleicht auch denken, ja gut, was hat jetzt diese ganze Story mit Jeffrey Epstein, mit Victoria's Secret zu tun? Aber man muss sich ja wirklich immer klar machen, dass jeder Cent im Prinzip, den man damals Victoria's Secret gegeben hat oder auch anderen Marken, weil wie gesagt, The Limited oder L Brands hat ja auch noch ganz viele andere Marken, dass dieses ganze Geld an Les Wexner ging und dieses Geld ging wiederum an Jeffrey Epstein. Und ich erinnere mich sehr gut, als die Jeffrey Epstein-Doku damals rauskam, dass ja auch eine der großen Fragen immer war, woher hat der Mann all dieses Geld? Weil er war ja letztendlich nur ein Hochstapler. Er hat sich ja immer dargestellt, als wäre er so ein Finanzgenie, war er aber nicht. Und die Frage war immer, woher kommt das ganze Geld? Weil dieses Geld, was er hatte, hat ja sein Verhalten ermöglicht. Also, dass er all diesen jungen Menschen das angetan hat, war nur möglich durch sein vieles Geld. Und deshalb ist es eben schon wichtig zu hinterfragen, woher kommt dieses Geld denn überhaupt? Und ganz offensichtlich kommt das zum Großteil von Les Wexner. Und sein Geld kommt durch uns. Und das ist eine ziemlich traurige Realisation irgendwie. 2003 sagte Epstein in einem Vanity Fair-Artikel über seine Beziehung zu Wexner:
Die Leute sagen, es sei, als hätten wir ein Gehirn. Jeder hat eine Seite.
Und im selben Artikel sagt Wexner über Epstein:
Epstein ist sehr klug mit einer Kombi aus exzellentem Urteilsvermögen und ungewöhnlich hohen Standards. Außerdem ist er der stets loyalste Freund.
Also ich würde mal sagen, die standen sich wirklich, wirklich, wirklich nahe. Was interessant ist, wenn man heutige Aussagen von Leslie Wixner hört. 2006 musste Jeffrey Epstein sich das allererste Mal verantworten für irgendwas. Also er musste das erste Mal tatsächliche Konsequenzen für sein Handeln spüren, denn er wurde angeklagt. Es ist zwar nicht so viel passiert, aber wenigstens wurde er angeklagt. Laut Les Wexner kappte er damals den Kontakt zu Jeffrey Epstein. Also 2006 kam die Anklage und laut ihm hat er sofort den Kontakt gekappt, was nicht sein kann, denn es dauerte auf jeden Fall noch bis Ende 2007, bis Wexner ihm die Vollmachten entzog, das wissen wir. Aber er sagt, angeblich hat er da den Kontakt komplett abgebrochen. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Wer weiß? Keine Ahnung. Aber ein interessanter Fakt noch dazu, eine der Anklägerinnen damals, 2006, war eine Angestellte von L. Brands. Und L. Brands übergab der Justiz ihre Personalakte freiwillig, um Jeffrey Epstein zu helfen. Also das wurde nicht beantragt oder so, sondern die haben das ihnen freiwillig übergeben, weil sie dachten, das hilft Jeffrey Epstein. Also, ja, das ist nur ein interessanter Fakt dazu, weil ja Les Wexner sagt, er hat davon erfahren und hat danach nie wieder mit ihm geredet. Aber damals wurde Jeffrey Epstein ja noch nicht so wirklich zur Verantwortung gezogen. Das kam erst 2019, da wurde er tatsächlich festgenommen. Ich meine, auch danach hat er nicht wirklich Konsequenzen tragen müssen, aber 2019 wurde er auf jeden Fall festgenommen. Und nach dieser Verhaftung beauftragte L. Brand eine Anwaltskanzlei, um die Verbindung zu Epstein zu untersuchen. Also zwischen Leslie Wexner und Jeffrey Epstein. Wie neutral das Ganze war, naja, sei mal dahingestellt, denn einer der Inhaber der Kanzlei hatte zuvor einige Jahre für L. Brands gearbeitet und Les Wexners Ehefrau Abigail hatte früher für diese Kanzlei gearbeitet. Und das waren nicht mal alle Verbindungen, okay. Es gab noch mehr. Also stellt sich natürlich die Frage, wie neutral war das Ganze?
Ich würde mal mutmaßen, nicht besonders.
Nein, das glaube ich auch nicht. Und diese Frage stellten sich auch Aktionäre und klagten deshalb gegen L. Brands. Und daraufhin wurde nochmal eine neue Anwaltskanzlei beauftragt. Aber so richtig viel ist da auch nicht wirklich öffentlich geworden. Leslie Wexner hat irgendwann zugegeben, dass Epstein ihm sehr viel Geld gestohlen habe und dass er sich dafür schämt, einem solchen Mensch überhaupt so nahe gewesen zu sein und ihm vertraut zu haben. Er beteuert aber weiterhin, dass er dessen Fehlverhalten Frauen gegenüber nicht mitbekommen hat, dass er davon nichts wusste und nach seiner Verurteilung, also der ersten Verurteilung, den Kontakt abgebrochen habe. Und ihr werdet das nicht glauben, aber das hier sind auch nur die Highlights, also das sind wirklich nur so eine kurze Zusammenfassung der Highlights dieser unguten Beziehung. Es gibt noch ganz viele weitere Details und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut die Doku oder lest die Artikel in den Shownotes. Es gibt wirklich noch viel darüber zu sagen. Ich finde es, ja, das war generell auch das, als ich damals die Jeffrey Epstein-Doku gesehen habe, also als das damals alles so rauskam, war das auch eigentlich der Hauptgedanke, mit dem ich aus der Doku rausgegangen bin. Er ist jetzt tot, also für alle, die es nicht wissen, Jeffrey Epstein ist tot. Er ist ziemlich schnell nach seiner Verhaftung gestorben. Deshalb hat er sich nie wirklich verantworten müssen für irgendwas und deshalb sind auch ganz viele offene Fragen noch da. Und das war halt damals so mein Hauptgedanke. Er ist jetzt nicht mehr da, okay, aber was ist mit all den anderen wichtigen Männern, mit denen Jeffrey Epstein zusammengearbeitet hat, die sein System überhaupt ermöglicht haben? Die es ermöglicht haben, die davon profitiert haben, die teilgenommen haben. Was ist mit diesen Menschen?
Ja, die ja auch dann so automatisch so eine Mittäterschaft irgendwie haben, ne?
Ja, und also jetzt nicht nur Mittäterschaft im Sinne von, weil sie ihm Geld gegeben haben oder irgendwas, sondern es gab ja genug Männer, die auf seiner Insel waren, die bei seinen Partys waren, die alle sagen, sie haben nichts mitbekommen von irgendwelchen jungen Mädchen, die da waren. Ja, das
ja, genau.
Kann man glauben, kann man aber auch nicht. Und das regt mich auf. Also, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dadurch, dass er tot ist, wird es jetzt so unter den Teppich gekehrt. Weißt du, so, er ist ja der Hauptschuldige und er ist nicht mehr da. Das heißt, Fall aufgeklärt, Akte ist zu. Dabei, was ist mit all den anderen? Was ist denn mit denen? Ist es alles vergessen? Oder ich weiß nicht. Ich hab's nicht vergessen. Deshalb finde ich es auch ganz wichtig, darüber zu reden. Und weißt du, Les Wexner, natürlich hat er Schaden von der Sache genommen. Also sein Image ist wirklich ramponiert. Er ist auch in den letzten Jahren von seinen Posten bei L Brands zurückgetreten. Also er hat heute keinen offiziellen Posten mehr bei L Brand, bei der Marke, die er damals gegründet hat. Natürlich hat es ihm irgendwie geschadet, aber wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, er ist immer noch der reichste Mann Ohios und hat ein gutes Leben. Also was viele der Frauen, die Opfer von Jeffrey Epstein wurden, nicht haben.
Mhm.
Aber dann kommen wir auch mal so langsam in die Gegenwart und schauen uns an, wie Victoria's Secret heute so dasteht. Victoria's Secret hat heute ein extremes Rebranding gemacht. Der heutige CEO Martin Waters sagte darüber unter anderem, Zitat:
Als sich die Welt veränderte, waren wir zu langsam mit unserer Reaktion. Wir mussten aufhören, uns darauf zu konzentrieren, was Männer wollen und darauf konzentrieren, was Frauen wollen.
Ja, Halleluja. Haben Sie nach 30 Jahren auch mal verstanden?
Ja.
Aber ja.
Finally.
Ja. Herzlichen Glückwunsch für diese Realisation. Victoria's Secret macht ja keine Shows mehr. Sie haben sich von ihren perfekten Engeln und ihrem einseitigen Schönheitsideal verabschiedet und sie wollen heute eine Marke für alle sein. Es gibt eben diese Engel nicht mehr, sondern stattdessen das Victoria's Secret Collective, bestehend aus mehreren Frauen, die eben nicht nur schön sind, sondern die bekannt sind für ihre aktivistische Arbeit. Dieses Jahr haben sie das erste Mal auch wieder eine Art-Show veranstaltet, keine Fashion-Show wie damals. Aber sie stellten die Victoria's Secret Show 23 auf die Beine, die man sich bei Amazon Prime anschauen kann. Also könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Darin sieht man ganz verschiedene Frauen mit ganz verschiedenen Bodytypes, die nicht die typische Victoria's Secret Unterwäsche tragen, sondern Mode von verschiedenen Designern. Also es ist ein interessantes Event, eine interessante Sache. Also wie gesagt, schaut's euch gerne an. Aber es hat halt nichts mit den Victoria's Secret Shows von damals gemein. Und ja, generell haben die einfach so eine 180-Grad-Drehung gemacht in ihrem Branding. Ich habe hier mal ein paar Auszüge aus von den jetzigen Victoria's Secret Markenwerten mitgebracht. Zitat:
Wir konzentrieren uns auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen. Sie sollen stolz darauf sein, bei Victoria's Secret einzukaufen. Wir haben uns von der Darstellung einer ausgrenzenden Auffassung dessen, was sexy ist, weiterentwickelt und feiern alle Frauen in jeder Phase ihres Lebens. Wir gestalten jedes Design und jede Kampagne mit Blick auf unsere Kundinnen und ihre einzigartige Reise. Unsere Kollektionen sind darauf ausgelegt, unsere Kundin in jeder Lebensphase zu begleiten, vom ersten bis zum letzten BH, während der Mutterschaft und bei einer Mastektomie, vom Tag bis in den Abend und bei allem, was dazwischen liegt. Wir sind uns bewusst, dass unser Marketing auch die Vielfalt unserer Kundinnen und ihre Erfahrungen, Größen, Fähigkeiten und Lebensphasen widerspiegeln sollte.
Das sind doch gute Markenwerte. Kann man auf jeden Fall dahinter stehen.
Damit kann man was anfangen.
Es ist natürlich die Frage, und diese Frage stellen sich viele Menschen, wie authentisch ist das wirklich? Wie ernst meint Victoria's Secret das wirklich? Letztendlich stecken wir nicht drin. Ich bin selbst erstaunt, dass ich das jetzt sage. Ich persönlich würde Victoria's Secret heute schon eine Chance geben. Hätte ich nicht gedacht, aber würde ich. Weil auch einfach die meisten Menschen, die früher die Führung da hatten in dieser Marke, gar nicht mehr da sind, weißt du? Da sind ganz viele neue Menschen und ja, warum sollen die nicht auch ein frisches Mindset irgendwie haben und warum sollen die das nicht ernst meinen? Ich würde ihnen jetzt mal, also ja, im Zweifel für den Angeklagten, würde ich hier mal sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber ich glaube auch, dass Victoria's Secret noch nicht so ganz ihre innere Mitte gefunden hat, ihre Linie gefunden hat, denn das ist ein toller neuer Ansatz, den sie da haben, aber es ist alles noch nicht so ausgereift. Also erst vor ein paar Wochen kam die Meldung, dass Victoria's Secret wieder eher zurück zu diesem Sexy-Image gehen will, weil sie halt gesehen haben, dass das, was sie jetzt gerade gemacht haben, die ganze Zeit nicht so richtig gefruchtet hat. Es war halt zu, wie soll man es sagen, zu uneindeutig. Also sie wollten nicht mehr dieses krasse Sexy-Image schon früher haben, aber irgendwie hatten sie halt auch kein anderes richtiges Image, weißt du? Und das war halt nicht so gut, das hat nicht so gut funktioniert und jetzt wollen sie wieder eher zurück in die sexy Richtung. Wie genau das aussehen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Bleibt abzuwarten. Ich glaube, man kann auch gar nicht erwarten, dass eine Brand, die so lange ein so eindeutiges Profil hatte, von heute auf morgen das irgendwie umwirft und dann ein perfekt ausgearbeitetes neues Profil hat. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so erwarten. Ja, ich finde diese Story über Victoria's Secret wirklich wahnsinnig interessant. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie ihre Zukunft aussehen wird. Weil es gab mal eine Zeit, da dachte ich, es wird gar keine Zukunft für Victoria's Secret geben.
Ja, ich glaube, das dachten viele sehr, sehr lange. Also ich meine, das ist ja auch, das hat, sagt ja der Dings hier selber, dass als die Welt sich halt so verändert hat und als es einfach nicht mehr cool war, so arrogant zu sein und alles auf sich selbst irgendwie auszulegen, diesen Zug haben die irgendwie verpasst. Und das hat man auch total gemerkt, finde ich. Und währenddessen, während sie halt noch so in der Erfindungsphase waren, gab es halt dann schon andere Labels, wie eben Savage X Fenty oder ganz, also ganz andere Labels, von denen wir jetzt zum Beispiel jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die auf diesen Zug halt schon total aufgesprungen sind und die dieses Body-Positivity-Mindset halt total verkörpern und auch wirklich von innen raus verkörpern. Also bei Victoria's Secret hast du ja gerade auch schon gesagt, ich habe immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass es halt so übergestülpt, weil sie halt die ganze Zeit gemerkt haben, das ist das, was die Leute wollen. Aber ich glaube, es ist nicht das, was die Leute von Victoria's Secret wollen. Also ich glaube, genau das ist halt das Problem, ne? Dass Victoria's Secret ist halt in den Köpfen immer noch als so ein so sehr sexy und sehr feminin und sehr, ja, sehr spezifisch auf diesen einen Bodytype auch festgelegt. Was natürlich gut ist, wenn man da sich ein bisschen seine Fühler ausstreckt in andere Richtungen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Victoria's Secret dieses Body Positivity auf eine andere Art und Weise für sich interpretieren muss, um wirklich jetzt wieder Fuß fassen zu können.
Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Zukunft aussieht. Ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Marke. Und ich finde, es ist auch eine Marke, wenn man sich deren Geschichte anschaut und darüber redet, lernt man auch ganz viel über unsere Kultur, über unsere Popkultur von vor 10 Jahren, 15 Jahren. Weil das uns alle so beeinflusst hat. Das ist wirklich sehr interessant.
Ja, es war wirklich wie so eine Sekte. Also es war einfach, entweder du hast Victoria's Secret Unterwäsche getragen oder du hast am besten deine Klamotten nicht ausgezogen, sodass keiner deine Unterwäsche gesehen hat. So habe ich manchmal den Eindruck, ja.
Und noch ein Wort noch kurz zum Schluss, bevor wir gehen. Etwas Organisatorisches. Wir hatten euch ja gesagt, dass die nächsten Folgen über Edith Head gehen werden und Old Hollywood. Das haben wir uns jetzt anders überlegt, weil wir euch ja nur das Beste des Besten präsentieren wollen.
Die Crème de la Crème.
Genau, und deshalb, wir haben gemerkt, das wird zu... Ja, die Zeit wird ein bisschen knapp und wir wollen euch ja keinen Murks präsentieren, deshalb wird jetzt erstmal was anderes kommen. Dann gehen wir in Weihnachtspause und danach starten wir ins neue Jahr mit Edith Head und Old Hollywood. Mhm. Das wollte ich nur schon mal sagen.
Den richtigen Banger.
Genau, wollte ich kurz schon mal vorweg sagen, nicht, dass ihr euch dann in 2 Wochen auf Edith Head freut und dann enttäuscht seid, deshalb ja. Aber das war's für heute mit Victoria's Secret. Ihr könnt uns sehr gerne mal auf Instagram schreiben und mal so eure Gedanken dazu sagen, was ihr über die Brand denkt, was ihr damals gedacht habt und wie ihr auch deren Zukunft seht. Also es würde uns wirklich sehr, sehr, sehr interessieren.
Ja. Ja, total. Also es war auf jeden Fall eine mega spannende Folge. Also ich habe Pauline schon gesagt, ich habe extra nicht jetzt groß irgendwie nochmal selber auch Sachen durchgelesen, weil ich schon auch wollte, dass Pauline mir die Geschichte erzählt und wie euch ja da draußen ja auch. Und ich da so unvoreingenommen wie möglich reingehe in die Folge. Und ich fand es sehr interessant. Also jetzt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich für mich persönlich fand so diese Geschichte so nachzuvollziehen von diesem Modelabel sehr heilsam auch irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise. So blöd es jetzt vielleicht klingt, aber wie gesagt, ich habe mit Victoria's Secret immer sehr viel Negatives verbunden für mich im Leben. Also sehr viel verzogene Körperwahrnehmung, sehr viel gestörtes Essverhalten, sehr viel Druck auch natürlich, hauptsächlich Druck, sowohl in die eine Richtung, so viel Sport zu machen wie möglich, als auch ernährungstechnisch, also sehr, sehr viel Druck auf jeden Fall. Und das ist irgendwie ein bisschen geheilt, muss ich echt sagen, nach dieser Folge, erstaunlicherweise, ja.
Ja, also mir ging es auch so, weil eben, haben wir ja vorhin auch gesagt, man darf nicht unterschätzen, was Victoria's Secret damals auch mit jungen Menschen gemacht hat. Es war eben nicht nur eine Marke. Und ich glaube, man vergisst es ein bisschen, weil es heute halt auch so viele Marken gibt. Also ich kann mir eine Marke angucken und die präsentieren mir den einen Bodytype, aber dann kann ich halt auch andere Marken anschauen, die was anderes präsentieren. Und ja, dadurch wird es dann ja auch immer ein bisschen ausgeglichen.
Diesen Luxus hatten wir damals
nicht. Nee, das gab es halt nicht. Es gab halt nur Victoria's Secret. Die hatten halt ein absolutes Monopol. Und man hat nur das gesehen. Also sexy waren Victoria's Secret Engel. Das war sexy. Alles andere war nicht sexy. Alles andere hat nicht existiert. Und ich meine, es war ja nicht nur Victoria's Secret. Die 90er, 2000er, das war halt eine ganz extreme Diätkultur. Und ja, so wurden wir dann halt sozialisiert, dass das schön ist und alles andere, tja, hast du halt Pech gehabt, mach mehr Sport, hör auf zu essen, so sieht's aus. Und irgendwie hat es ganz gut getan, das alles nochmal so sich anzuschauen, zu rekapitulieren und dann aber auch zu merken, heute sieht die Welt wirklich anders aus. Heute sehen die Menschen das anders, die sagen andere Dinge, verhalten sich anders und das ist gut so.
Ja, ich finde, an Victoria's Secret sieht man so einen sehr, sehr schönen Trickle-Down-Effekt, wenn man so möchte. Weil ich habe es gerade vorhin auch schon zu Pauline gesagt, im Alltag merkt man es nicht immer so, dass, also ich glaube, bei vielen Leuten ist immer noch sehr viel internalisierte Fettphobie zum Beispiel und auch sehr viel internalisierter Patriarchismus, der natürlich dann dementsprechend Kommentare oder bestimmte Blicke irgendwie hervorbringt. Also gerade als jemand, der eben nicht aussieht wie ein Victoria's Secret Engel, wie wahrscheinlich 99% der Frauen auf dieser Welt, ist es schon sehr anstrengend manchmal, damit klarzukommen. Aber ich finde, man sieht anhand von Victoria's Secret, also von der Entwicklung dieser Marke, sehr schön, dass es halt auch so einen Trickle-Down-Effekt gibt. Also dadurch, dass eben solche Marken sich da Gedanken drüber machen. Sie müssen es ja gar nicht letztendlich umsetzen und Dessous herstellen von Größe 36 bis 60. Aber alleine, dass sich eine Marke wie Victoria's Secret Gedanken darüber macht, dass es vielleicht auch einen anderen Weg gibt, zu repräsentieren, finde ich, ist so ein großes Zeichen und auch so ein schönes Zeichen. Und ich glaube, dass es in den nächsten paar Jahren noch sehr, sehr andere Auswüchse annehmen wird, dieses darüber nachdenken.
Obwohl das ja nicht der Trickle-Down-Effekt ist, sondern der Bubble-Up-Effekt, weil das kommt ja von unten. Also das haben ja die Menschen beschlossen, so hey, nee, das wollen wir nicht mehr. Wir sehen es anders, wir wollen was anderes. Und die Marken mussten sich nach uns richten, nach uns Konsumenten. Was auch der richtige Weg ist, weil hallo, wer soll denn euer Zeug kaufen? Wir.
Ja.
Nee, ich find's auch, also ich bin da ja auch ganz offen und transparent. Also ich gebe ja auch zu, wenn ich diese Dinge sehe, die Fashion-Shows von damals sehe. Und ja, das hat bei mir so einen ganz weirden, nostalgischen Effekt irgendwie. So diese elitäre, du kannst nicht bei uns sitzen, Zeit. Weißt du, was ich meine?
Pauline ist immer so ein Zacker für so elitäre Strukturen. Haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt.
Ja, das hat einen Effekt auf mich und anscheinend ja auch auf ganz viele andere Menschen. Und das ist das Ding, wenn ich das mir jetzt alles nochmal anschaue, fühle ich das auch wieder. Also ich fühle, wie sich's angefühlt hat, 14 zu sein und sich das anzuschauen. Aber ich fühle halt auch, wie gut es ist, dass die Welt heute anders ist und wie viel wohler man sich fühlen kann. Und ja, ich fühle diese Befreiung, dass es halt heute nicht, dass die Welt heute einfach anders ist. Und das ist irgendwie so ein ganz tolles Gefühl, dass man so diese Nostalgie haben kann, aber gleichzeitig eben auch anerkennt, das war nicht gesund, das war nicht gut. Und gut, dass es heute nicht mehr so ist. Aber eine Sache will ich noch kurz sagen, weil das ist auch so ein Ding, als ich den Podcast gehört habe oder die Doku gesehen habe oder sonst Artikel gelesen habe, ich habe das Gefühl, dass wir heute auch oft ein bisschen diese Überlegenheit haben, dieses, ach Gott, was waren wir damals alle dämlich, dass wir Victoria's Secret gefolgt sind. Heute ist ja alles besser. Und natürlich ist heute vieles besser, habe ich ja auch gerade selbst gesagt. Aber wenn du dich dann zum Beispiel mal auf Social Media umschaust, mit den ganzen Filtern und was alles als normal und schön dargestellt wird, weißt du, Leute, die jeden Tag zur Kosmetikerin gehen, die alle möglichen Sachen machen lassen, was vollkommen in Ordnung ist, ich verurteile das nicht, aber es ist halt nun mal ein Fakt. Und sich dann so darstellen, so, also ich habe ja nur diese Creme benutzt und dann sah ich so super aus, kauft euch einfach auch die Creme, dann läuft es schon. Das ist auch sehr problematisch. Also ich finde auch nicht, dass wir heute in der perfekten Welt leben.
Nee, sicherlich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe manche Leute, die man so auf Social Media sieht, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie deren reales Gesicht gesehen. So komplett ohne Filter oder irgendwas. Also das ist natürlich auch sehr alarmierend und eine sehr erschreckende Entwicklung, der man irgendwie auch entgegenwirken sollte. Also ich denke immer, Natürlichkeit sollte irgendwie immer gewinnen bei solchen Sachen. Also egal, ob das jetzt bei Victoria's Secret ist und man einfach sich eingesteht, dass dieser Körperkult, der damals betrieben wurde bei Victoria's Secret, dass der nicht sustainable ist für im Alltag, für keine Frau auf dieser Welt, nicht mal für Victoria's Secret Engel, aber genauso natürlich heutzutage das kritisch zu hinterfragen, sind das Filter, die ich da sehe oder sind das reale Personen und sich dann nicht mit den Leuten zu identifizieren, die einen Filter drüber legen, sondern sich wirklich konkret Leute zu suchen, also auf Social Media Influencer, die extra dafür einstehen, keine Filter zu benutzen. Zum Beispiel gibt es auch. Es gibt nicht viele davon. Es ist eine sehr kleine, das ist wieder ein sehr kleiner elitärer Club an Influencern, die keine Filter benutzen oder so wenig wie möglich. Aber die gibt's. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal irgendwie das zu hinterfragen und dann auch nach diesen Leuten zu suchen, finde ich.
Ja, und das wäre auch so mein Appell zum Schluss der Folge. Seid einfach wachsam, seid aufmerksam, hinterfragt Dinge, überlegt, was ihr konsumiert, warum ihr das konsumiert, ob da Werte dahinter stehen, hinter denen ihr auch stehen könnt und auch, wem gebt ihr euer Geld. Also klar, Victoria's Secret, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, das ist mir schon klar. Nicht hinter jeder Brand steht ein Jeffrey Epstein, der euer Geld abzockt. Aber in dem Fall war es halt so und das ist halt das, was mir wichtig ist, dass wir eben auch fragen, wer steht dahinter, wer kriegt denn mein hart erarbeitetes Geld? Also, ja, wäre gut, da ein bisschen mehr hinzuschauen. Aber dann würde ich sagen, das war's für heute und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit was ganz anderem, mit einem weihnachtlichen Thema.
Ja, das wird voll cool. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bis dahin dürft ihr uns gerne auf Instagram folgen
und auf TikTok.
In den heißen Diskussionen teilnehmen oder auf TikTok, genau, da werden wir bestimmt die eine oder andere Sache nochmal dazu posten. Da dürft ihr gerne in den Kommentaren mitmischen und uns eure persönliche Meinung dazu sagen, was ihr von der Marke haltet, wie ihr die Marke vielleicht damals auch erlebt habt, wenn ihr schon in einem Alter war, in dem man Sachen begriffen hat. Und wie ihr die Marke heute wahrnehmt, rückblickend von damals und natürlich auch heute aktuell in der jetzigen Zeit, also wie sie sich jetzt gerebrandet hat. Ist mit Sicherheit auch nicht ganz uninteressant. Also ja, schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten, ja, vielen lieben Dank, Pauline, für die schöne Folge. Es war wirklich interessant.
Ja, ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. So lange! Oh.
Dann bis dann, meine Freunde und Freundinnen.
Ciao, ciao!
Tschüss!